Hallo und herzlich willkommen bei 2 Stunden später.
Im Podcast nehmen sich Kuro, Chris, Marvin und ich, Timur, ein Spiel vor, das wir exakt nicht eine, nicht drei, sondern 2 Stunden spielen.
Anschließend setzen wir uns zum Podcasten zusammen und schauen, taugt das überhaupt was? Wir sind alle alt und haben nur begrenzt Zeit, also sollte uns ein Spiel schon nach 2 Stunden hocken.
Heute ist alles ein bisschen anders. Schon wieder. Denn heute wollen wir euch ein wenig Einblicke in unseren Geschmack geben.
Zum Beispiel, was die besten Karaoke-Songs sind.
Timur? Ja, aber okay, na gut. In diesem Sinne viel Spaß mit der ersten Folge 2 Stunden später im Jahr 2026.
Und damit herzlich willkommen im Jahr 2026. Ihr habt es geschafft. Wenn ihr das hier hört, dann seid ihr Neujahr, habt ihr überstanden. Ihr habt die Weihnachtsfeiertage überstanden. Das ist manchmal auch einfach einen kleinen Applaus wert. Und dementsprechend, ihr habt sich schon im Intro gehört. Heute an meiner Seite sind 3 wundervolle Leute. Einer besser, schöner und fähiger als der andere. Okay. Ich freue mich, ihn hier.
Wer ist denn der Letzte dann?
Ja.
Wer wird denn zuerst genannt? Ich. Du bist der Letzte. Okay.
Ich bin der auf Platt. Ich bin der Letzte. Ich bin das Letzte, der Letzte und ist mir egal. Ihr habt ihn gerade gehört. Er sitzt hier mit dem größten Stanley Cup. Ich weiß nicht mal, ob es ein originaler ist. Er trinkt, er hydriert sich, denn er achtet auf seine Gesundheit.
Richtig. Timo, schön, dass du da bist. Ich nehme Flohsamen und bei Flohsamen muss man sehr viel Getränke zu sich nehmen. Deswegen quellen wir das mal richtig schön auf da unten.
Also ist Timo jetzt der Hässlichste?
Ich bin der Hässlichste, ja.
Das bin ich ja schon.
Ja, aber außerhalb.
Außerdem bei uns ein Mann in der Runde, dem Merchandise so wichtig ist, dass er ihn ständig trägt, sogar von seinem eigenen Arbeitgeber. Mensch, Worte sind noch schwierig. Ich freue mich, dass er hier ist, denn er ist viel besser mit Worten als ich. Kuro.
Ey, ich mag Game 2. Dazu kann ich stehen.
Das ist kein Verbrechen, das tun wir ja alle. Außerdem hier bei uns ist ein Mann, der, und das muss ich an der Stelle offen zugeben, auch wenn die letzte Runde noch nicht gefahren ist, mich in Mario Kart geschlagen hat. Ich verneige mich vor ihm, ich verbeuge mich vor seinem Talent. Schön, dass du da bist. Chris.
Einen wunderschönen guten Tag. Ja, danke. Das wird tatsächlich jetzt ziemlich knapp. Aber du hast mich trotzdem dazu gezwungen, die letzten Runden immer ein bisschen ernster zu nehmen, als ich eigentlich wollte.
Eigentlich gar nicht. Stark.
Immerhin. Ich habe nicht viel geschafft, aber das, naja, für den Sieg hat es am Ende trotzdem nicht gereicht. Ihr habt es schon im Intro gehört, heute gibt es keine 2 Stunden später Folge im klassischsten Sinne. Ihr habt die Goldie-Folge überstanden. Vielen Dank für die ganzen Kommentare. Wir hatten ein paar technische Probleme. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Der ein oder andere hat Kuro nicht gehört. Wir haben es versucht zu fixen, dann hat es wieder nicht geklappt. Aber hey, ein bisschen Technikprobleme, das passiert schon mal. Vielleicht habt ihr die Folge 2-mal gehört, weil ihr dachtet, hey, jetzt ist da eine neue Folge, aber es war die alte, nur diesmal richtig. Dahin dachten wir, naja, komm, machen wir nochmal eine Folge, die nicht einfach ein Spiel behandelt, sondern wir schenken euch als kleinen Einstieg quasi den ersten Teil des Podcasts als ganzen Podcast, wo wir einfach ein bisschen labern. Und ich hatte so ein bisschen in den Raum reingeschmissen, so ey, ich mache mir gerade so Gedanken über meine liebsten Spiele aller Zeiten. Und dann hat sich da so ein bisschen aus so einem kleinen Dialog zwischen Kuro und mir rausgestellt, nee, lass doch mal so ein bisschen über die Spiele reden, die uns am meisten bedeuten. Und da wollen wir heute drüber reden, neben den besten Karaoke-Songs. Mhm. Aber bevor wir dahin kommen, lieber Kuro, wie geht's dir denn? Hast du Neujahr gut überstanden? Hast du Raketen geböllert? Hoffentlich nicht.
Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung und lag eine halbe Woche flach.
Geil. Way to start a podcast.
Finishing 2025 in style.
Ah, ja. Scheiße.
Mit Fieber, Schüttelfrost und Dehydration. So bin ich ins Stanley neue Jahr gestartet.
Die Reverse Teamwork.
Also Rip-Off Stanley Cup. Rip-Off-Lee Cup.
Ja, war dementsprechend halt eher nicht so prickelnd. Aber ich lebe wieder mittlerweile und das ist ganz gut und ich
bin. Guck mal, New Game Plus ist doch super.
Aber es gibt ja 2 Arten von krank und das muss man differenzieren. Es gibt so krank, dass man gar nichts kann und es gibt so krank, dass man trotzdem a shit ton auf Videospiele und Serien konsumieren kann. Mhm. Welche Art von krank hatten wir?
Also mit 39 Fieber und Schüttelfrost habe ich keine Videospiele gespielt. Also wenn ich nicht auf der Couch lag, lag ich im Bett.
Fuck.
Und ich lag im Bett mit Jogginghose. Ich habe so eine richtig, so eine richtig dicke Decke. Und mir war, ich brauchte trotzdem noch ein T-Shirt, ein Pulli und eine Jogginghose.
Oh nein.
Sonst ging einfach gar nichts bei mir.
Boah, aber das kennt jeder. Das so. Wir sind alt genug, dass jeder so einen Scheiß schon mal hatte. Das ist einfach das Schlimmste.
Ja, Mann.
Boah, wenn du einfach nur am Zittern bist und egal was du tust, es hilft einfach nichts. Das ist das Schlimmste auf der Welt. Chris, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du ein paar mehr Videospiele spielen können oder lagst du auch mit Schüttelfrost im Bett?
Nee, also bei mir war alles cool. Ich hatte zum ersten Mal seit 10 Jahren Weihnachten frei. Also es gibt ja immer diese Zeit Weihnachten und zwischen den Jahren, wo man mit relativ wenig Urlaubstagen sehr viel Zeit rausholen kann. Ich habe das irgendwie die letzten 10 Jahre geskippt. Und dieses Jahr haben wir gedacht, wir machen nicht nur das, wir nehmen uns, also die ganze Family nimmt sich frei, sondern wir skippen auch einfach diesen kompletten Weihnachtsstress. Und dann haben wir uns am 22. verzogen und über Weihnachten einfach in so ein Wellness-Hotel rein. So ein Last-Minute-Angebot. Wir haben auch wirklich 2 Tage vorher erst gebucht, weil wir die ganze Zeit so, geil, das wird noch günstiger. Das wird noch günstiger. Und dann haben wir echt für einen Schnäppchenpreis sowas gemacht und waren dann so ein quasi Halbpension, also Frühstück und 3 Gänge Abendessen war drin, Pool, Sauna und so ein richtiger Wellnessladen und es hat so krass funktioniert. Also so, Weihnachten ist cool, Weihnachten ist schön, ist so eine happy, cozy, wholesome Zeit, aber es ist halt auch anstrengend. Vor allem mit Family, mit mehreren Families, mit mehreren Families und Kindern und sowas und wir haben dieses Jahr einfach auf Pause gedrückt und ey, was soll ich sagen, ich war noch nie so erholt bin noch nie so erholt ins neue Jahr gestartet wie jetzt. Also es ist so krass geil gewesen.
Geil.
Das ist voll schön. Aber das heißt, du hast gar nicht die Videospielkeule geschwungen?
Ja, wir haben
oder eine willst du uns noch von deinem WoW Hardcore-Event erzählen?
Wir haben eine Dummheit gemacht. Wir machen einmal im Jahr machen wir eine große Dummheit und dann suchen wir uns immer bei uns im Discord so, es ist auch immer inspiriert von der deutschen Twitch-Szene, denn das hat damals angefangen, ich glaube, Bonjour hatte diese Du darfst nicht sterben, Dark Souls Challenge ins Leben gerufen. Oder Henno, ich weiß nicht. Da hatten wir auch mitgespielt, also immer für uns so ein kleines Event gemacht und wir haben Souls 1 durchgespielt, Souls 2, Sekiro. Und es war dann halt für mich auch immer so eine eigene Challenge. Schaffe ich es echt, ohne zu sterben? Und hier Souls 1 und Sekiro habe ich hingekriegt. Souls 2 hat mich gebrochen. Da Souls 2 steht noch raus. Aber das Ding ist, dieses Jahr hatten wir, und wer Twitch verfolgt zurzeit, der weiß auch, dass das passiert, eine andere Challenge. Und zwar WoW Classic, also ein 20 Jahre altes Videospiel, in der Variante, dass du nicht sterben darfst. Also wenn du stirbst bei dem Spiel, dann ist dein Charakter gelöscht und du musst wieder von vorne anfangen und alles, was er bei sich trägt, alles, was auf der Bank liegt. Und wir haben das jetzt genommen, so als ein bisschen ausgeweitete 2-Wochen-Plus-Challenge und wir sind gerade noch völlig dabei, aber es ist heftig. Ein Spiel zu spielen, das nicht, also wirklich bei Gott nicht darauf ausgelegt ist, dass du es Hardcore spielst, denn in diesem Spiel kann einfach alles passieren und dich alles töten. Aber an sich ist das Spiel halt recht simpel. Es ist aber eine abgefahren witzige Challenge. Wir haben eine Liste, eine Excel-Liste aufgemacht, wo wir alle unsere Charakternamen reinschreiben und dann halt immer, wann er verreckt ist und was mit dem Neuen passiert ist und so weiter. Der weiteste ist momentan bei 48 und 60 Level gibt's. Also gucken wir mal, wie weit wir kommen.
Wie oft bist du gestorben und welches Level bist du?
Ich bin noch gar nicht gestorben und ich bin Level 48.
Wow. Dieser Flex. Ist das ekelhaft. Aber ich bin noch sehr beeindruckt. Also
aber es ist so
sehr
crazy.
Sehr also, schön,
man kann sich das, glaube ich, nicht vorstellen.
Der Weiteste, wie er so redet, als wäre das so jemand anders.
Oh. Mhm. Ich wollte einfach nicht flexen. Aber Handel. Das Ding ist, du kannst dir das nicht vorstellen, wie du also bis Level 10 ist völlig egal. Dein Charakter stirbt, du sagst, ja, come on. Level 20, fuck, okay, ich habe schon 1-2 Tage Spielzeit reingesteckt. Jetzt tut's langsam weh. Je weiter du kommst, umso krasseren Scheiß kannst du. Umso mehr macht der Charakter Spaß. Umso interessanter werden die Gebiete und sowas. Steffi, also meine Frau, hat's vorgestern mit einem Level 30 Charakter zerfetzt. Also die war so traurig drüber. Wir haben uns in den Arm genommen und am Abend noch drüber geredet, am nächsten Morgen noch drüber geredet und es war noch ein guter Kumpel dabei, der hat's auch nicht überlebt und so. Das war einfach, es war crazy. Aber ey, es ist eine abgefahrene Challenge. Aber ja, wer Bock hat, eben hier, wo wir die Idee her haben, natürlich Sauerkraut von Hand of Blood mit Tashi und Papa Platte. Riesenevent bei Twitch. Wer das gerade nicht mitkriegt, lebt, glaube ich, social media-mäßig eh unter einem Stein. Aber guckt euch mal an, wenn es hier von dem einen oder anderen die Charaktere zerlegt, wie da die ehrlichen Reaktionen im Stream sind, ist krass mit anzusehen.
Mhm. Toll. Timo, wie sah es denn bei dir aus Weihnachten? Du warst wahrscheinlich nicht in WoW Hardcore drin. Hast du Zeit für Spiele und Plätzchen?
Obwohl ich sehr, sehr oft gefragt wurde, ob ich das mal probieren möchte. Nein, ich möchte kein WoW spielen. Ja, es war sehr, sehr, sehr entspannt, beruhigend, langsam. Keiner wusste, welcher Tag ist. Es war sehr schön. Ich möchte einen Shoutout ausgeben. Und zwar bin ich ja Musikschullehrer, wie viele wissen. Und ich habe meine SchülerInnen gefragt, hey, was gab's denn zu Weihnachten und so. Und dann gesagt, der eine dies, dann sagt das. Und ein Schüler von mir, das fand ich so geil, der sagte, ey, ich habe eine PlayStation bekommen. Ich so, geil, Mann, nice. Ich so, was spielst du? Und er so, Riders Republic. Und der hat sich so gefreut. Und dann habe ich immer gecheckt, so er hat eine PS4 bekommen, was voll okay ist. Also auch ne, objektiv. Und für ihn war es so scheißegal, weil für ihn war es so, ich habe eine PlayStation, ich habe ein Spiel und das spiele ich und es macht Spaß. Und dann war ich so, Mann, fuck yeah, that's the spirit of video games. Ja. Weil für ihn ist so Social Media, das neueste Spiel, die krasseste Grafik, diese Spielbewertung und so, fucking scheißegal. So wie für uns damals, als wir Kinder waren. Du hast ein Videospiel bekommen, ob es scheiße oder geil war, hast du irgendwie empfunden oder wolltest du auch nicht wahrhaben, weil man hatte immer ein Spiel, das war nicht so geil und man hat es trotzdem irgendwie geliebt, genauso wie Musikalben auch manchmal. Man hat denen auch Zeit gegeben und irgendwie dann auch so so oft gespielt oder so lange gespielt, bis man es dann irgendwie dann doch mochte. Das fand ich so geil. Riders Republic, cooles Spiel, keine Frage. Will ich jetzt nicht nochmal anschmeißen, um Gottes Willen. Aber ich fand es so geil, dass ein Kind, ich weiß nicht, wie alt er ist. Ja. 9, 10, 11, 12. Kinder haben, es ist Kind. So, das ist ein Stempel.
Fucking perfekt. Keine Ahnung, wie alt er ist. Der hatte und aber einfach eine geile Weihnachtszeit, oder? Der hatte dieses ganze, du kriegst mega, die Konsole, mega. Setz dich hin, 2 Wochen Zeit, let's go, so wie früher.
Voll von geil. Von allen Spielen hatte so Riders Republic bekommen.
Ich find's so geil, weil ich glaube, die Eltern sind so, ja, hier ist ein Snowboard drauf und ein BMX, dann nimm mir das doch mit, passt schon.
Wie geil. Irgendein Mediamarkt so hier nimmt mit, kostet 5 Euro und sie so, ja, da freut er sich.
Ja, ja, oh, Hammer. Da freut
er sich. Haben wir schon gemacht.
Fand ich sehr, sehr schön. Von der
Software-Pyramide.
Oh, gibt's die noch? Shoutout Software-Pyramide.
Ich glaube nicht, ich glaube, die ist tot.
Aber ich glaube, bis ich 14 war, wusste ich auch gar nicht, dass es schlechte Videospiele gibt. Da war jedes Videospiel immer geil.
Ja, voll. Einfach, es war so ein, ist ein Videospiel.
Es war ein guter Fuck Vibe it. Früher.
Aber es war ja auch so Konsolen, ne? Ich wusste, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, ist diese Konsole, die ich gerade besitze, ist das die neueste? Gibt's schon irgendwie 3 neuere? I don't know. Als ich mir eine PlayStation 2 gekauft habe, ich kann mich so gut dran erinnern, dass ich sie gekauft habe. Gab's sie seit einem Jahr schon und oder war die komplett neu? I don't know. I don't. Und es ist egal, weil es ging ja genau wie bei deinem Schüler wahrscheinlich einfach nur darum, eine neue Konsole zu haben, um neue Spiele spielen zu können. And that's it. That's the magic.
Und ich glaube auch dieses, jedes Jahr kommt was Neues raus, neues Modell, kann das und das besser und mehr, ist glaube ich erst seit neuestem, also die letzten 10 Jahre vielleicht so, weil früher hast du eine Mikrowelle gekauft und das war die Mikrowelle, fertig aus. Heute holst du einen Airfryer und musst dann ein Jahr später feststellen, ah scheiße, die neue kann Chicken Nuggets 1 Minute schneller.
Ja, shit, der das hat doch keine Waage, scheuer. Sie hat kein Bluetooth.
Lass uns doch zurück wieder dahin, Einfach, oder auch mal so ein random Buch einfach nehmen und lesen, ohne zu gucken, ist das gut, wie fanden das denn, ist das Internet und so. Lass uns dahin zurückgehen, das ist unser Motto 2026, okay?
Nice. Also wenn mein Airfryer nicht Doom abspielen kann, dann will ich ihn nicht haben.
Kenne Doom.
Sehr schön. Ja, Marvin, wie war es denn bei dir?
Ja, ach so, ich vergesse mich immer selber zu fragen. Es war sehr, sehr entspannt. Ich hatte ja sehr lange Zeit und sehr lange frei und deswegen, ich habe es in der letzten Folge erwähnt und ich habe es dann tatsächlich auch getan, anders als Kuro, der in den Videos immer sagt, an Weihnachten werde ich das und das spielen und dann spielt er das nie.
Habe ich auch dieses Mal nicht. Ich habe ja gesagt, ich spiele Pioneers of Pagonia, ich habe nicht einmal dieses Spiel angemacht.
Ey, dieses Mal konntest du nichts dafür.
Baldur's Gate.
Richtig, Baldur's Gate.
Und das finde ich geil. Das respektiere ich und ich reiche dir die digitale Hand dafür.
Das ist eine schöne digitale Hand. Ja. Deine ist auch sehr schön, Kuro.
Stark.
Das fand ich so schön. Irgendwann gab es die ganze Zeit Updates, was Kuros Abenteuer angeht. Und ich hatte das Gefühl, irgendwann hat es nur noch mir erzählt, weil ich die ganze Zeit so war, krass, wow. Und alle anderen waren so, ja, I don't care. Das fand ich sehr witzig. Aber wie ist es denn wieder, Baldur's Gate zu spielen? Hast du es vermisst?
Ja, ich habe es schon vermisst. Ist halt einfach ein absolutes Ausnahmespiel. Also das ist so ein richtiges Rollenspiel, wo du tatsächlich auch eine Rolle verkörpern kannst und die auch so ziemlich genau so ausleben kannst, wie du dir das vorstellst. Ja. Ich bin jetzt im 2. Akt und ich merke aber auch, dass Ich glaube, der erste Akt, gerade auch, weil es halt so, weil der ja auch im Early Access spielbar war, ist ein bisschen gepolischter als alles, was danach kommt. Mhm. Also der zweite Akt macht sehr viel Spaß. Aber ich merke so ein, zwei Sachen, die haben mich auch schon damals genervt, so in den Dialogen, von denen ich, also fallen halt einfach so Sätze von Charakteren über Dinge, von denen ich nicht glaube, dass sie es wissen können, weil ich eigentlich so gespielt habe, dass sie es nicht wissen sollten. Und das sind so Kleinigkeiten, die mich nerven, plus, aber es kann auch eventuell an der Mod liegen, finde ich halt, also die Bewegung oder beziehungsweise die Steuerung der Figuren ist halt absolut nervtötend bisweilen. Also ich habe mir eine Mod runtergeladen, da ist es immerhin so, dass ich mit WASD steuern kann. Das ist ganz geil. Mhm. Aber es ist halt manchmal so in den Kämpfen, dass ich denke, ich klicke jetzt mit dieser Attacke den Gegner an, aber ich klicke irgendwo in einen luftleeren Raum und stattdessen läuft mein Charakter sonst irgendwo hin. Mhm. Und das ist gerade, wenn man halt auf dem, also ich spiele nicht auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, sondern einen höher, da können so Missklicks oder Fehlentscheidungen. Du kannst halt kannst deinen Zug auch nicht zurückziehen, ist halt dann tricky. Mhm. Und es gibt ein paar Kämpfe, die sind halt einfach sehr tough.
Ja.
Aber es macht absolut Spaß. Und
vor allem, ich liebe dieses Spiel. Wenn man so spielt, wie du spielst.
Ja, das kommt halt dazu.
Du machst es dir halt auch nicht leicht.
Nee, mach ich nicht.
Wer den Fast Travel nicht nutzt und dann nicht nur aus der Goblin-Festung raus, sondern auch wieder rein muss.
Das hat,
ist eine Entscheidung.
Das war einfach ein ganzer Tag. Das war ein Tag. Aber
die Frage ist, hattest du Spaß?
Als es dann geklappt hat, hatte ich Spaß, ja. Dazwischen war es aber auch so.
War ein Weg.
War ein Weg, ja.
Stark. War ein Weg.
Ja, auf jeden Fall, ich hab das, was ich im Podcast erzählt habe, das habe ich eingehalten. Ich habe Final Fantasy Tactics The Everlast Chronicles gespielt. Und ich muss Kuro auch einfach recht geben. Es ist einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig cooles und gutes Spiel. Es hat so viel Spaß gemacht. Es hat mich am Anfang ein bisschen zur Verzweiflung getrieben, weil Kampf Nummer 4, ich so oft da gestorben bin. Ich dachte mir so, ey, fuck, jetzt muss ich hier schon grinden. Und ich wusste aus Triple Click, dass das Spiel so ein paar Spikes hat, was die Schwierigkeit angeht. Ich war so, boah, ey, das Ding wird mich brechen. Aber danach die Kämpfe, die gingen dann alle sehr easy von der Hand und die haben auch alle gut funktioniert. Und dann ist man ins Jobsystem reingekommen und dann hat man sich da so ein bisschen reingewuselt. Ich kann jetzt ehrlicherweise nicht sagen, ich habe verstanden, welches Kingdom wann, wie, mit welcher Armee wen angegriffen hat. I don't freaking know. Aber man versteht die Kerngeschichte und die Kerngeschichte ist wahnsinnig cool. Und ich glaube, wenn man sich da richtig reinfuchst, kann das diese Game of Thrones-artigen Züge, von denen Kuro auch gesprochen hat, richtig annehmen, dass man die verinnerlicht und checkt.
Verstehst du denn die Liebe, die das der Teil im Franchise für manche Leute hat? Weil das war ja immer so, dass warum du das nie gespielt hast, weil es ja für viele Leute auch mit das beste Final Fantasy ist.
Es ist halt was ganz anderes, ne? Ich finde, es hat relativ wenig mit einem Final Fantasy, mit einem klassischen Final Fantasy zu tun. Nicht nur wegen dem Gameplay, sondern auch wie die Story aufgebaut ist. Aber ich check auf jeden Fall, warum man es total mag. Für Final Fantasy Fans ist dann natürlich sehr viel über diese Relikte und Orte, die man so auf den Nebenquests findet. Da ist da sehr viel drin. Als ich Cloud gefunden habe, habe ich mich natürlich sehr über die Quest gefreut, auch wenn er viel zu spät kam. Und ich sag mal so, relativ am Ende des Spiels kriegt man auch ein Powerhouse ins Team oder zwei, einen über eine Sidequest und einen über die normale Hauptmission. Also die drehen nochmal das ganze Team, was man irgendwie dabei hat, nochmal komplett auf links. Das war also völlig, völlig wahnsinnig. Nice. Dann habe ich Hades noch beendet, das war auch toll. Und ansonsten, um meinen kleinen Monolog abzuschließen, habe ich mich vorbereitet auf etwas, was zum neuen Jahr starten sollte. Nämlich ist mein wunderbarer kleiner Podcast Runaways 10 Jahre alt geworden. Und da habe ich in den letzten Wochen, es waren bestimmt 6 bis 8 Wochen, die ich mit dem lieben Timur verbracht habe, immer mal wieder on and off, weil der Intro neu gemacht hat für uns, Outro neu gemacht hat und wir sind musikalisch da komplett reingegangen, haben so das Leitthema, sage ich mal, aus dem alten Intro genommen und da was ganz, ganz Neues rausgemacht und da gab es echt viel hin und her und deswegen
riesen
Shoutout. Ja, es hat mega Spaß gemacht, so.
Weil ich wollte ja deine Vision umsetzen, weil für mich war es ja so, es ist dein Baby und du sagst, was du gerne haben möchtest, gib mir Referenzen und so. Und so, ja, das mehr dein, das mehr dein. Ich so, hier, das ist so ein bisschen Spooky-Haus. So, ich will nicht Spooky, okay, dann nehmen wir hier Gameboy. Gib mir SNES, okay. Das war aber sehr, sehr funny und sehr, sehr geil, weil es hat auch so ein bisschen mich so ein bisschen gefordert. Und das fand ich mal sehr geil, weil man halt sonst, also Musik machen ist ja wie malen. Du nimmst deinen Stift und malst dann natürlich das Bild, was du immer malst, so gefühlt. Und deswegen war es jetzt mal so, ja, mal ein Haus. Ich kann aber nur Hände malen. That's the joke. Niemand kann Hände malen. Und deswegen habe ich dann diesmal halt ein Haus malen müssen. Das war sehr, sehr interessant. Aber ja, thanks für dein Vertrauen und sehr geil, dass das Baby jetzt draußen ist.
Ja, irgendwann gab es mal so eine Nachricht im Chat, wo du gesagt hast, so, ey, wenn ihr mal Musik braucht, sagt mir das, weil ich brauche so ein Ziel und ich brauche auch so ein Datum. Und ich war so, Timo, erster ist ein Datum.
Ja. Und wir waren im November so, wir haben ja voll noch Zeit. Und dann war so der 27. Dann setze ich mich heute mal dran. Dann war es schon
knapp rum. Ja, das stimmt. Ich habe so am Tag vom 1.1. habe ich das alles fertig gemacht. Und was fertig gemacht wurde, ist eine Staffel. Nämlich, ich wollte schon immer mal eine Staffel produzieren. Und das machen wir jetzt mit unseren liebsten Spielern der letzten 10 Jahre. Folge 1 ist schon draußen mit Mine. Wenn ihr diese Folge hier hört, ist Folge 2 auch draußen mit Manu Fritsch. Und es kommen noch 4 weitere Folgen, die alle sehr, sehr cool sind. Kann man sich sehr drauf freuen und darf man total gerne reinhören.
Kannst du noch so ein bisschen verraten, wer noch so zu Gast ist?
Sein wird?
Soll ich so einen kleinen Teaser geben? Ich mach Episode 3 und 4, spoiler ich so ein bisschen. Episode 3 geht um, also 2, also 1, ich fange vorne an, 1 mit Mino und mir ging um Zelda und Hollow Knight, 2 mit Manu ging um Horizon Zero Dawn, 3 wird mit Valentina Birk, die viel im Indie-Bereich unterwegs ist in der Branche, die erzählt was über Disco Elysium. Und Episode 4 wird mit Felix Rick sein, der was über Arc Raiders erzählt.
Geil.
Das so als kleiner Teaser. Und dann gibt es noch 2 Folgen, die, das seht ihr dann, die erscheinen alle 2 Wochen. Deswegen hört da gerne, wie gesagt, rein.
So. Let's go, sehr schön.
Das ist aber auch genug der Eigenwerbung. Aber ich fand es irgendwie, es begleitet mich in den letzten Wochen sehr viel und es ist so ein doch krasses Herzensthema, weil ich hätte nie gedacht, dass so ein fucking Podcast von mir mal 10 Jahre alt wird. Und
Wir sind auch schon bei 5, ne?
Das ist crazy.
Das ist crazy. Das ist wirklich crazy.
Ich check's gar nicht, wirklich nicht. Und eben weil wir schon so alt sind und eben weil wir auch jetzt schon mittlerweile echt viele Leute haben, die diesen Podcast hören, was wahnsinnig toll ist und auch,
danke.
Ich muss ja auch mal einen kleinen Shoutout an die Spotify-Kommentarschiene geben, das voll. Läuft immer besser und da kommt immer mehr rein und da haben Leute ihre Top 3 des letzten Jahres reingepostet. Viele von den Kommentaren sieht man nicht mehr wegen diesem ganzen Technik-Hickhack. Aber sie wurden gelesen, sie wurden anerkannt und es kommen auch Fragen rein und so. Deswegen Shoutout an die Spotify-Kommentatoren. Und wir werden immer mehr Leute und deswegen dachten wir, ey, nicht jeder von euch kennt uns Nasen schon so gut. Und deswegen dachten wir, wir machen mal 3 Spiele, die uns definieren in so einer Folge. Was?
Hier.
Das ist Zustimmung. Er stimmt dir zu.
Ich dachte, wir rappen jetzt.
Okay, wir rappen jetzt. Rappen unsere 3 Songs.
Hätte ich nicht gekonnt.
Oh, kennst du die Zelda-Werbung, wo gerappt wird?
Bitte?
Die Zelda-Werbung, wo gerappt wird, kennst du die?
Ja. Nee, kenn ich.
Stark. Nein?
Nee.
Liebe Zuhörer, drücken Sie bitte jetzt auf Pause. Gehen Sie bei YouTube, geben Sie ein Zelda Rap TV-Spot 90er.
Ach du Scheiße. Und dann schickt ihr es Barbara.
Und dann schickt ihr es Marvin.
Ich werde es nicht selber googeln. Es muss mir aktiv geschickt werden.
Aber jedes Mal, wenn es geschickt wird, muss
Marvin
es
zu damit.
Ja, ich höre es jedes Mal.
Das war eine echte Werbung. Also so war Videospielwerbung früher. Das ist crazy.
Once per person. Oh. Genau, und wir wollten euch so ein bisschen mal mitnehmen. Ne? Wer sind wir überhaupt spielerisch? Welche Spiele haben uns in der Vergangenheit so krass definiert, dass sie unseren Geschmack ausgemacht haben oder dass sie irgendwas in uns nachhaltig bewegt haben? Und es ist mir gar nicht so leicht gefallen. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch aussieht, aber das war ein Ride.
Riders Republic. Ja. Platz 1, Riders Republic.
Es ist 22 Uhr zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ich bin ein bisschen durch, ich habe eben Digimon-Turnier gespielt. Verzeiht's mir. Auf jeden Fall wollen wir ein bisschen über die Spiele reden, die uns definieren. Und damit ich jetzt nicht mehr Quatsch rede, Chris, erzähl uns doch mal von dem Spiel, das dich definiert hat. Vielleicht ist das ein schöner Aufhänger.
Okay, gut, dass ich anfange, weil ich habe direkt, ich hatte so Probleme bei der Frage. Also es ist echt, ist eine krasse Frage. Spiele, die uns definieren. Voll. Ich habe das erstmal so eine Woche zerdacht und dann so hatte ich hinterher auch nichts gehabt, was ich aufschreiben konnte, weil es ist für mich eine schwierigere Frage als sowas wie, schreib mal deine Top 5 of all time oder sowas. Aber das ist es eben nicht. Also das ist jetzt nicht, es geht jetzt nicht um die Spiele, die ich am besten finde auf diesem Planeten, aber so Spiele, die mich definieren, und dann habe ich, keine Ahnung, habe ich versucht, einen anderen Ansatz zu finden und habe ganz am Anfang habe ich einfach meine Frau gefragt, was würdest denn du sagen, was ein Spiel wäre, was mich definiert? Und dann hat sie gesagt, ein Spiel, das dich definiert, ist alles, was normale Leute extrem wütend macht, wirst du lieben. Und dann musste ich sehr lachen, weil sie damit halt genau das schafft, was ich jetzt nicht geschafft hätte. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, wahrscheinlich ist das Erste, was hier Kuro wahrscheinlich denken würde, wäre vielleicht sowas in Richtung From Software. Oder ja, das Erste, was jemand denken könnte, wäre vielleicht sowas wie Meat Boy, sowas wie
Celeste. Ja, das wollte ich gerade sagen.
Genau, das sind so Sachen, und das ist alles richtig. Trials, das ist alles richtig. Aber es sind alles Spiele, die mich extrem herausfordern. Und deswegen sage ich, also ich werde diese Kategorie nicht mit Einzeltiteln beantworten, sondern einfach so mit Überbegriffen wie, also Spiele, die mich herausfordern, sind Sachen, die mich extrem definieren.
Chris, drei
also jetzt
Spiele.
In einer Weile. Nee, ich habe keine drei Spiele, Mann. Ich habe einfach, wenn irgendwo ein Spiel ist, wegen dem ihr einen Controller in den Fernseher schmeißt, wegen dem ihr ein Loch in euren Tisch boxt oder sowas, das ist mein erster Pick.
Also FIFA.
Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Pikmin.
Also, ey, wieso habe ich Chris zuerst genommen? Ey, Chris macht mich schon wieder so sauer.
Ich finde das gut. Ich finde das gut. Aber ich fühle voll mit Chris. Ich fühle komplett mit Chris.
Nee, komm, Kuro, hau mal was Besseres raus.
Deine Antwort war falsch, Chris.
Das war falsch. Chris ist raus. So wie früher dieses, Holker, sie sind raus. Chris, du bist raus.
Marvin, das ist einfach der größte Antwort Allmann auf dem Planeten. So, ich wollte eine Liste mit drei Spielen haben, wenn ich die nicht kriege.
Das setzen sechs so.
Also ich kann natürlich den Ansatz von Chris verstehen. Und ich finde das auch sehr interessant. Ich finde es auch interessant, dass du tatsächlich Steffi gefragt hast, also eine Person, die dich natürlich extrem gut kennt und dich gefragt hat. Ich musste ehrlich gesagt gar nicht so lange überlegen. Mir fielen relativ schnell drei Spiele ein. Das sind Spiele, die mich, glaube ich, in unterschiedlichen Phasen meines Lebens getroffen haben. Einige vielleicht sind nicht so überraschend wie andere, aber ich würde, glaube ich, mit Sonic anfangen.
Oh.
Und also Sonic the Hedgehog im Speziellen auf dem Mega Drive. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich ein Videospiel bewusst gespielt habe. Was auch dazu führte, dass ich immer noch ein ziemlicher Sonic-Fan bin und tendenziell Sonic auch eigentlich cooler finde als Mario, auch wenn die Mario-Spiele halt natürlich qualitativ viel, viel besser sind. Aber auf dem Mega Drive, zu Mega Drive-Zeiten, Sonic the Hedgehog 1 bis 3 oder sowas wie ein Ableger wie Sonic Spinball oder was einfach absolut insane ist, Sonic und Knuckles, kennt ihr das noch? Diese Cartridge, also ein Spiel.
Okay, mehrere Spiele zu nennen in dieser Frage, finde ich völlig cool.
Also ich würde, glaube ich, dann halt Sonic 3 nennen. Mit dem Zusatz.
Ein Franchise.
Mit dem Zusatz Sonic und Knuckles, weil das war etwas, was als, falls ihr das nicht kennt, damals hat man Videospiele auf Cartridges gespielt, also Module, die hat man dann in die Konsole gesteckt. Ja. Und es gab Sonic 3, aber es kam dann etwas später Sonic und Knuckles. Auch ein Spiel. Das Besondere daran war, du konntest ein anderes Sonic-Module oben drauf stecken und dann hattest du für das jeweilige Sonic, also in dem Beispiel Sonic, du konntest bei Sonic the Hedgehog 2 dann mit Knuckles spielen und das war halt so. Und ich liebe einfach Sonic the Hedgehog. Sonic Mania ist, was ja vor ein paar Jahren rauskam, auch einfach so eine geile, neue, moderne Interpretation von den 2D-Sonic-Spielen. Ich liebe den Artstyle, die Musik ist fantastisch, ich find's spielerisch richtig cool. Ich fand's immer irgendwie spannender, diese Level zu erforschen, weil du immer verschiedene Wege hattest im Gegensatz zu einem Super Mario World oder so. Fand ich, und natürlich der Geschwindigkeitsrausch, auch wenn es natürlich sehr, sehr schwer ist, so schnell durch die Level zu kommen, fand ich immer absolut insane. Und Sonic the Hedgehog ist, glaube ich, ohne Sonic the Hedgehog, ich weiß nicht, ob ich Videospiele so mögen würde jetzt, wie ich es halt tatsächlich tue.
Ey, ich fühle das siehst so du, krass. Guck mal, er hat sehr grob angefangen und ist immer granularer geworden.
Ja, beruhig dich, Marvin. Ich finde das total krass. Auch eine meiner ersten Konsolen war ein Mega Drive. Ich hatte, das war so damals Zeitung kurz und fündig. Da gab es noch Zeitungen, wo man dann jemanden mit einem Telefon angerufen hat und sich privat gebrauchte Spielkonsolen geholt hat. Und ich weiß auch, dass meine Eltern mir und meinem Bruder quasi einen Mega Drive geholt haben. Da war Sonic 1 und 2 dabei. Mhm. Und holy shit, haben wir die Scheiße aus dem Spiel raus. Das war so nice. Ein Spaß. Es ist genau wie du sagst, so, du kannst es ultra schnell durchspielen. Du kannst es halt auch sehr genau erkunden. Aber ich fand's auch, wenn ich ehrlich bin, deutlich schwieriger als ein Super Mario World oder sowas. Einfach ob der Schnelligkeit und ob der einfach dieser Sonic Madness, die da dabei ist. Und viele Freunde von mir sind Sonic Ultras, würde ich sagen. Kuro hätte ich sofort auf die Liste gesetzt. Miki hier, Grüße, 3-2-Play.
Dieser Mann ist, der ist Sonic.
Ja, der ist quasi Sonic. Und dann hast du jetzt noch, und deswegen finde ich schön, dass du Sonic Mania erwähnt hast, weil das ist ja relativ gar nicht so alt. Und das sage ich immer gerne zu Leuten, die jetzt einfach sagen, so, Chris, ich habe jetzt 20 Jahre Pause mit Videospielen gemacht. Was kann man denn machen? Ey, schau dir Sonic Mania mal an. Weil das ist eben super oldschoolig Sonic und holt die alten Leute ab. Und es ist halt auch sehr schön noch in der Gegenwart angekommen, weil es einfach so geil aussieht, sich so geil spielt und sowas. Und hier Kumpel Joel von Trailerschnack hatte eben genau das. Der hat vor 20 Jahren oder so gefühlt aufgehört, sich für Videospiele zu interessieren. Und letztes Jahr wieder angefangen, hat sich jetzt eine Steam Deck geholt und hat mir jetzt so im letzten halben Jahr immer wieder erzählt, so ey, hat so die Füße ein bisschen im Ballad rum, ein bisschen das. Und dann hat er Sonic Mania geholt in irgendeinem Sale. Und mindblown, total krass verliebt. Und das ist einfach ein schönes Franchise für sowas.
Ich fand Sonic früher halt auch, das war einfach. Es hatte halt auch so viele Geheimnisse, ne? Die Chaos Emeralds, die du sammeln konntest, wodurch du dann irgendwann Super Sonic freischalten konntest, wodurch ich auch erstmal nur durch einen Nachbar gehört habe, dass das überhaupt möglich ist. Die Minispiele, die es gab, dann in den späteren Teilen, dass du halt verschiedene Charaktere spielen konntest, ne? Du hattest Sonic war der schnellste, Tails konnte fliegen stellenweise, du konntest sogar Couch-Koop spielen. Einer hat Tails gespielt, der andere Sonic und dann kam noch Knuckles dazu.
In dieser halben, in dieser Halfpipe, wo du gegeneinander Ringe gesammelt hast, das war geil.
Und ey, das ist einfach, das bot so viel und es sah so cool aus, das klang einfach, also für mich waren die Sonic-Spiele auf dem Mega Drive war einfach das komplette Paket. Und
ich war einfach jetzt, dass man das sammeln konnte und zu Super Sonic werden konnte. Ich bin gerade so, scheiße, ich muss spielen.
Ja, ey, es ist einfach absolut nice. Also natürlich hat Sonic dann irgendwann so ein bisschen übertrieben und auch so ein bisschen die Essenz verloren von dem, was es ist, gerade so in den 3D-Ablegern. Aber auf die 2D-Teile auf Mega Drive und Sonic Mania, auch Sonic CD, das ja für den PC rauskam, auch ne, sieht aus wie der erste Sonic the Hedgehog, aber hat dann Zeitreise, dass du halt an bestimmten Stellen dann im Level in die Zeit durch die Zeit gereist bist und dann waren die Level anders. Also es war halt einfach so fantastisch.
Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich über die Frage nachgedacht habe, ich wollte zwar irgendwie immer so auf alles gucken, was ich so gespielt habe, aber ich bin irgendwie immer bei so Sachen hängen geblieben, die so relativ alt sind schon. Mhm. Weil dieses, was mich geprägt hat, es gibt zwar heute auch noch Spiele, wo ich sage, so, ey, das hat einen sehr krassen Impact auf mich, sowas wie ich Spiele sehe, sowas wie Breath of the Wild oder Elden Ring. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich sage, dieses, das geprägt, weißt du, das ist für mich irgendwie so ein starker Begriff. Mhm. Und deswegen war ich so, nee, das ist es irgendwie nicht. Und dann bin ich irgendwie immer bei so alten Spielen hängen geblieben. War das bei dir auch so, Timo?
Auf jeden Fall, weil ich bin ja ein paar Tage älter dazu, aber Videospiele, wir sind ja mit Videospielen groß geworden und Videospiele sind mit uns groß geworden. Das ist, glaube ich, das Krasse daran, dass halt auch Musik gab schon immer, Fernsehshows gab schon immer, Filme gab schon immer und man war in diese Welt reingeboren und es gab's dann schon. Casablanca haben wir nie gesehen, werden wir auch nie raffen, was das für einen Impact hatte. Aber als Spiele neu auf den Markt kamen und wir sie erlebt haben, Day One bis heute, das haben wir aktiv erlebt. Und deswegen hat, glaube ich, Videospiele so einen riesen Wert für uns, dass wir auch einen fucking Poddy machen deswegen. Auf jeden Fall ist es so, dass ich sofort in der Kindheit erstmal gegraben habe, geguckt habe, was ist da natürlich dann das Ding, was mich am meisten geprägt hat. Klar, diese ganzen Gameboy-Dinger von Super Mario World angefangen bis hin zu, keine Ahnung, you name it. Das DuckTales-Spiel war auch heftig, dann Kirby und sowas halt. Aber da war ich auch so, ja, das ist alles cool, das habe ich auch gesagt, Tetris, keine Frage, das können wir alle mitsingen. Mhm. Aber wenn ich dann halt anfange, ich habe auch so drei Blöcke gemacht mäßig und mein erster Block ist Kindheit, da muss einfach erwähnt werden, Mortal Kombat als auch Street Geil. Fighter. Beide hauen sich die Fresse ein auf dem Thron oder auf Platz 3, eher gesagt. Nee, gar keine Platzierung. Einfach nur chronologische Platzierung. Street Fighter fangen wir mal an, weil einfach, ich muss immer an den Urlaub denken. Damals in der Türkei, da gab es diese Arcade Halls und dann gab es da diese geilen Arcade Automaten und dann hat man Street Fighter gespielt. Man konnte nichts. Auf einmal hat man Hadouken gespielt und man war so, wie war das denn jetzt? Und wie schon, also diese Brücke jetzt zu meinem Schüler, der auch dann jetzt einfach Riders Republic spielt, ohne sich Gedanken zu machen, war damals auch dann der Fall, wo du einfach denkst, ich spiel's einfach Vega, weil er eine coole Maske auf hat. Scheiß drauf. Und wer jetzt da, du nimmst Dalsim, Dalsim hat lange Arme, ist unfair. Ja, nimm den doch auch. Nee, nimm ich nicht. Einfach sowas. Und du spielst mit random Leuten einfach an einer Arcade Hall. Ich fand es so schade immer, dass es in Deutschland keine Arcade Halls gab, wegen Glücksspiel. Und das war super verbindend, weil es halt neu war und weil es halt einfach so popkulturellen, krassen Impact hatte. Und dann, weiß ich noch ganz genau, als dann dieser Moment kam, dass wir einfach diese Arcade, das Spiel, was wir halt nur dort spielen konnten, auf einmal zu Hause spielen konnten. Das war wirklich mind-blowing. Dass man nicht eine Münze einwerfen musste, dass man nächtelang durchspielen kann, dass man sich Zeit nehmen kann, dass man rausfinden kann, wie gehen die ganzen Moves. Und das war wirklich, wirklich, wirklich insane. Deswegen ist auch Street Fighter einer meiner aller Lieblings-Soundtracks, weil jeder Song ist ein Banger, machen wir uns nichts vor. Jede Stage ist unfassbar. Und ich muss natürlich auch Mortal Kombat erwähnen, einfach aus dem Grund, weil also wir waren eine Vierer-Gang damals, die Daltons waren wir, meine beiden Cousins und mein Bruder, ich war der Jüngste. Und wir haben einfach jeden Scheiß zusammen gemacht. Und da gehört dann auch Videospiele dazu. Und unsere Eltern, hey, denen war scheißegal, was wir konsumiert haben. Wir haben fucking Terminator 2 geguckt jeden Abend, Robocop und Mortal Kombat gespielt. Also, ich glaube, heute wäre das nicht mehr so ganz möglich bei den heutigen Eltern. I don't know, aber hey, wir sind ja irgendwie alle doch was geworden. Anyway, auf jeden Fall war auch Mortal Kombat. Und das war so fucking absurd brutal, was du natürlich als Kiddo absolut arschgeil findest. Und das war so der coolere Bruder von Street Fighter, weil es halt, klar, darf man nicht vergessen, es war realistisch, es war wirklich einfach echte Charaktere und es war so absurd brutal. Natürlich auch mit Friendship und Fatality und Brutality und sowas halt. Und das war so schön, als ich 40 wurde, hat meine Frau ein Buch erstellt, wo sie alle angeschrieben hat, auch euch dreien natürlich, wo jeder handschriftlich schreiben sollte, was ist denn eure engste Verbindung mit mir, welche Geburtstagsgrüße wollt ihr mir wünschen, etc., etc., etc. Und beide meiner Cousins schrieben, ey, bei der Frage muss ich überhaupt nicht lange nachdenken, natürlich denken wir an Silvester oder jeder einzelne von denen sogar, natürlich denken wir an den Silvesterabend, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, es muss 97, 98, irgendwie sowas gewesen sein, wo wir einfach bei denen gefeiert hatten und wir hatten SNES mit Mortal Kombat 1 und es war wirklich, wir haben gezockt. Kinder, rauskommen, gleiches Silvester, okay, 0 Uhr, yay! 0 Uhr 1 saßen wir wieder zu Hause, wirklich 0 Uhr 1 waren wir wieder drin und wirklich get over here, weil Mortal Kombat war so viel krasser als ein fucking Feuerwerk und als Kiddo Silvesterabend, lange Nacht bleiben, Silvesterknaller und Raketen schießen, aber nee, 0 Uhr 1 und ich weiß noch, wir hatten so richtig kalte Daumen, weil wir draußen waren und Böller anzünden mussten und dann war so, oh, es ist so kalt, ich kann nicht spielen, egal, wir spielen trotzdem weiter. Und deswegen sind das so richtig, richtig krasse eingeprägte Momente, wo Videospiele einfach unser Leben, wie du schon sagst, Marvin, geprägt haben, wo es einfach Core-Memories sind von uns, die uns dann einfach dann lebenlang begleiten und wir sie immer noch so euphorisch, wie ich jetzt gerade erzählen. Und ich wünsche mir, dass meinem Schüler das Gleiche passieren wird mit Riders Republic. Das ziehe ich jetzt die ganze Folge durch.
Timur, es ist so geil. Also wie du das gerade erzählt hast, kennt ihr das, wenn ihr einen Podcast hört und gar nicht aktiv dran beteiligt seid und ihr kriegt auf einmal so Visions vom inneren Auge, wie bei JD in Scrubs. Und das hatte ich gerade, weil einfach sowohl Street Fighter als auch Mortal Kombat, ich habe das genau so anders erlebt. Aber halt so mit meinem Bruder in Italien im Urlaub, meine Eltern wollten in Ruhe Kaffee trinken, so geben wir uns einfach ein paar, keine Ahnung, Lire, Mark, was auch immer, irgendeine Währung, die in den Scheißautomaten gepasst hat. Wir ballern die rein und spielen einfach an diesem Marktplatz so den ganzen Tag nur noch Street Fighter. Und mein Bruder und ich, die glücklichsten Kinder der Welt. Und ich weiß auch noch, Street Fighter haben wir früher auch Super Nintendo-Zeit gespielt. Und die große Mortal Kombat-Zeit war eine Konsole später. Bei mir war es Mortal Kombat Trilogy auf der PlayStation. Aber geil, da, genauso wie du es erzählt hast, so, es war völlig egal. Eigentlich waren die Fights völlig egal. Das Wichtige war nur, wenn einer gewinnt, dann so Pause. Und dann hatten wir so einen Zettel, also so aneinander getackerte Zettel, einfach so 7 Seiten oder so, wo jeder Finishing Move drauf stand. Und wir dann so, den hatten wir noch nicht. Den müssen wir uns angucken. Let's go. Und dann, scheiße, verkackt. Oder irgendwer schafft ihn, alle jubeln. Und das war fucking hell. Das war eine geile Zeit.
Fühl ich hatte auch direkt bei Timos Geschichte so eine Erinnerung im Kopf. Zum einen hatte ich so die ganze Zeit das, was er erzählt hat, im Kopf, aber auch so wie, das habe ich nicht bei mir auf der Liste, aber es passt irgendwie gerade ganz schön so, zwei Nachbarn und wir haben Legend of Dragoon auf der PlayStation 1 gespielt. Geil. Und ich war Darts, das war so der Main Protagonist. Dann gab's Lawitz, das war dann mein einer Nachbar, und Rosa, das war die Nachbarin. Und jeder hat immer einen Charakter gesteuert und das Spiel hat kein Koop. Das heißt, wir haben immer den Controller weitergegeben und so.
Ach so.
Und selbst als man dann irgendwie im Sommer rausgegangen ist, dann hat man so als Kind, hat man einfach diese Geschichte quasi auf dem Spielplatz so nachgespielt. Und man war so immer im Spiel drin und alles andere war egal. Und das ist ein richtiger so Core Memories.
Wie du voll geil. Ah, wie schön. Marvin, was ist deins? Nice. Erzähl.
Das lässt sich ganz gut anknüpfen an das, was Chris gerade gesagt hat mit diesen Zetteln. Der most obvious pick bei mir ist Final Fantasy X. Dass der in dieser Liste vorkommt, ist, glaube ich, allen klar gewesen. Und deswegen nehme ich ihn jetzt auch direkt vorne weg. Und das war wirklich eine der krassesten Spieleerfahrungen für mich, und ich habe die Geschichte sicherlich schon mal hier und da im Podcast erzählt, keine Ahnung, ich erzähle sie trotzdem nochmal, weil diese Folge ist ja für alle Leute, die auch ein bisschen neuer dabei sind. Ich habe das damals gespielt, ich habe mir das gleichzeitig geholt mit einem Kumpel, ich kannte das schon von meinem Nachbarn, da habe ich ab und zu zugeguckt, und damals der Kampf gegen Sin, der war richtig hart, und ich dachte mir so, boah, krasses Spiel, und dann habe ich mit einem Kumpel zusammen, sind wir in so eine...
Welches Jahr war das nochmal?
Ja,
2006, 2007?
Anfang, Mitte 2000er oder so, ja.
Ja,
irgendwie sowas. Ja. Auf jeden Fall sind wir dann in so einen Spieleladen gegangen, so diese Ankauf-Verkauf-Sachen, wie es damals gab. Und wir haben beide zusammen eine gebrauchte Version von Final Fantasy X gekauft und haben das gleichzeitig zu Hause separat voneinander gestartet. Er ist irgendwann rausgeflogen, hat nicht mehr gespielt. Ich habe es durchgespielt und ich war so, ey, das war richtig cool, weil ich kannte Final Fantasy 7, 8 noch so von früher, von meinem Bruder. Und ich war so, ey, das war ein richtig nice Spiel. Und dann irgendwann habe ich es nochmal gespielt, weil man hatte ja früher nicht so viele Spiele und dann hat man Spiele einfach nochmal gespielt. Habe ich es nochmal gespielt und dann kam auf einmal auch so tolle Sachen wie das Internet und auch ich habe irgendwie Zugang dazu bekommen und dann habe ich Spieletipps entdeckt. Und ich war so, Alter, hier gibt's noch Nebenquests, die kann ich machen und ich wusste es nicht. Und dann habe ich mir auf einmal diese ganzen Seiten von der Website ausgedruckt, habe mir so einen Schnellhefter genommen und hatte einen riesigen Schnellhefter. Da habe ich alle Monster gefangen, habe immer so Strichcode gemacht, wie oft habe ich sie jetzt schon gefangen. Okay, und jetzt brauche ich, um das Item zu machen, okay, wieder Strichcode gemacht. Und dann, wie komme ich nochmal zu der Quest? Und dann so durchgeblättert und so.
Krass.
Und für mich war Final Fantasy X so ein Spiel, ich habe es durchgespielt und ich war so, ey, das war cool. Und dann habe ich es nochmal gespielt und ich war so, wow, das kann noch alles in einem Videospiel sein und ich kann das verpassen. Das ist ja völlig insane. Das war das hat mir so richtig diese Augen geöffnet für, was eine Videospielwelt alles bieten kann und wie viel da drin stecken kann, was man im ersten Blick vielleicht gar nicht sieht und dass es mehr als dieses Lineare immer nach vorne ist, sondern wenn du auf einmal nochmal zurückgehst, dann wartet da aber richtig was auf dich.
Geil.
Das ist die,
geile Story.
Das ist die Essenz. Nicht gut. Von allem, was ich an Final Fantasy liebe, was du gerade beschrieben hast. Und ich bin ja auch bis Final Fantasy X extrem verliebt in die Serie.
Danach da kam mit Lightning 13 und so. Oh, ich liebe den Look von 13, aber das Spiel ist der Scheiße.
Das ist das Online-Spiel und dann 12. Entschuldigung.
Ja, ich habe mir kurz überlegt, was danach noch kam, aber dann fiel mir Lightning ein. Weil Lightning verbinde ich immer mit, da habe ich meine Xbox 360 gekauft mit so einem Faceplate. Mhm. Oh, geil. Mann, wie man sich auch immer so an den Konsolen langhangelt mit so kleinen Geschichten und Anekdoten, wo man so ist, das war GTA 4 und hier war GTA Trilogie und so. Ah, geil, Mann.
Das sind doch so dumme Sachen. Final Fantasy 13 war ja so ein PlayStation 3 Spiel und ich habe mir die PlayStation 3 gekauft und da habe ich es von meinem Kumpel mir ausgeliehen. Ich weiß nicht wieso, aber es ist so eine richtige Core-Memory, weil ich wollte es unbedingt spielen. Dann war das so strömender Regen. Ich bin so auf dem Parkplatz gelaufen, irgendwie 3-4 Straßen runter und ich war klitschnass, aber ich hatte dieses Spiel und ich war so glücklich. Mhm. Naja, egal. Das dazu.
Das vermisse ich heute. Wann gibt es mal wieder ein Spiel, wo man im strömenden Regen auf dem Parkplatz ist, mit so einer Tüte in der Hand und so, da ist es. Ich meine, bei euch war es Silksong, keine Frage.
Quasi. Ja. Ich glaube, das wird GTA sowas. 6.
Nee, bei mir leider nicht. Überhaupt nicht.
Doch. Also das fühle ich. GTA 6 könnte das nächste Ding sein, dass das in mir auslöst.
Boah. Bei mir also Witcher 4. Witcher 4.
Das ist tatsächlich halt auch so. Ich musste auch daran denken, weil sowas hat man eigentlich mittlerweile gar nicht mehr. So dass ich halt, als ich damals auf dem SNES habe ich Secret of Evermore bekommen in dieser Big Box. Ne? Shoutout Big Boxen.
Ey, Big Boxen, das Beste, was es jemals gab. Ey, das.
Ja. Und ich war, und ich kann mich noch erinnern, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, so, war überglücklich und ich habe mal zu meiner Mutter gesagt, und das ist wahrscheinlich die größte Lüge, die ich jemals in meinem Leben erzählt habe, weil ich meinte zu meinen Eltern, also vielen lieben Dank, ich werde nie wieder ein anderes Spiel brauchen.
Aber in dem Moment hast du es so gemeint.
In dem Moment habe ich es natürlich so gemeint, aber naja.
Habt ihr als Kind bei so Geschenken euren Eltern auch gesagt, so, ich muss die erstmal testen, um zu gucken, ob die funktionieren?
Ach, vorher meinst du?
Ja.
Ah, ja, absolut. Klar, natürlich. Nee.
Und ich habe das damals mal bei Dragon Ball gehabt und dann habe ich so ein Dragon Ball Spiel vorher bekommen und habe es eingelegt gespielt und dann gibt's diesen Übungsmodus. Und wenn man aber den Übungsmodus nicht verlässt, ist das Spiel ja geladen. Und wenn du dann die CD rausnimmst, konntest du diesen Übungsmodus weiterspielen. Da habe ich so tagelang diesen Übungsmodus mit 2 Charakteren gespielt.
Stark.
Oh boy. Oh Mann, Chris, hast du noch mehr,
Kategorien
an Spielen?
Ja, klar, natürlich habe ich das. Die nächste Kategorie für Marvin, aber pass auf, bevor du dich aufregst, ich einige mich auf ein Spiel dann für die Kategorie, okay? Oh ja. Aber das nächste Ding, was mich definiert, sind Spiele, bei denen ich meinen Kopf extrem anstrengen muss. Also das habe ich am Anfang gar nicht so gepeilt, als ich jünger war, wie sehr ich das liebe. Aber das fing an mit so, ich weiß nicht, ob jemand von euch mal dieses Point-and-Click Blade Runner Game gespielt hat, was so 96 rauskam auf 4 CDs. Das war wahnsinnig geil, weil es war halt, klar, jeder kannte Monkey Island und sowas. Point-and-Click ist immer funny und ist immer das, aber da musstest du halt richtig Detektiv sein und Fälle lösen und so. So fing's an, Myst und sowas. Das war damals halt so. Ja. Aber das ging dann halt weiter und das hat bei mir, glaube ich, den härtesten Impact hatte The Witness, was einfach ein Spiel ist.
Oh ja.
Bei dem man, es ist schwer, The Witness zu empfehlen, weil es ist einfach nur Denken, Puzzeln, Rätseln, aber halt auch nicht so, als hättest du ein Sudoku vor der Nase, sondern du musst halt auch durch die Welt laufen und musst die Welt wahrnehmen und musst dann versuchen, Zusammenhänge zu. Es ist im Endeffekt ist The Witness ein riesiger Intelligenztest. Aber The Witness ist ein Spiel, das hat quasi keine eigene Geschwindigkeit, du bist einfach nur du gegen die Rätsel und es funktioniert, und das ist auch eine Sache, die ich so liebe, das funktioniert so fucking brillant, wenn du es mit anderen zusammenspielst. Also Steffi sitzt neben mir und wir rätseln zusammen und dadurch wird der Bossfight jetzt nicht schwerer oder es ist für sie langweilig, weil sie mir dabei zusieht, wie ich die Knöpfe drücke oder sowas. Wir sitzen einfach beide da und unterhalten uns über das, was wir gerade sehen, haben einen Zettel in der Hand, einen Stift in der Hand, und das ging so weit, dass wir tatsächlich dieses Kaliber von Spielen dann auch im Discord übertragen haben bei uns, und dann waren noch mehr Leute dabei, einer irgendwo in Österreich, einer irgendwo in Köln oder sowas, und
nice.
Das ist so eine geile Erfahrung, solche, ich sag mal, mindbending Rätselspiele zu zocken.
Ja. Findest du Blueprints besser oder Witness besser?
The Witness ist für mich die absolute Nummer 1. Blueprints geht aber extrem in die Richtung. Also stark. Blueprints ist anders, Blueprints ist fresh. Mhm. The Witness ist einfach, in dem Spiel kannst du halt auch wirklich nichts tun, außer Rätsel lösen und dich bewegen. Und du, auch wenn es so aussieht, weil es schöne, bunte Welt und blablabla, du hast keinen Attack-Button, du hast keinen Jump-Button oder sowas. Bist einfach nur da und dann so, ah, warte, jetzt muss ich was lösen. Aber das Spiel, das geht auf so, also das normale Rätsel lösen, und dann geht's auf so vielen Ebenen drüber. Das ist einfach nur Liebe. Und das Geile ist, und das ist die Perfektion von The Witness, das Spiel bringt dir selber die Sachen bei. Ich meine, du kennst es bei, nehmen wir Silksong. Du kommst irgendwo in einen Bereich oder irgendein Spiel in dem Genre. Du kommst in einen Bereich und dann hast du einen einzelnen Gegner, der ein eigenes Moveset hat. Du lernst ihn kennen in einem in einer Gegend, die völlig ungefährlich ist. Mhm. Und dann gehst du drei Räume weiter, dann wirst du mit Zweien konfrontiert in einer Gegend, die brennt und da fliegen Feuerkreisel durch die Gegend. Aber du hast ihn halt gelernt. Und so funktionieren Videospiele ja. Die bringen dem Spieler immer alles bei und dann fordern sie es aber auch ab. Und The Witness macht dasselbe, aber halt mit Rätselmechaniken. Du wirst am Anfang, also es sagt dir gar nichts, aber du wirst am Anfang mit so leichten Rätseln konfrontiert, dass du quasi selber rausfindest, ah, okay, das bedeutet das, die Farbe bedeutet das, das Zeichen könnte das bedeuten. Und das wird dann so ad absurdum getrieben und so auf die Spitze getrieben, dass es einfach nur, also The Witness ist für mich so die Kategorie Spiel, ich würde easy 10.000 Euro auf den Tisch legen, wenn ich nochmal alles vergessen könnte, was ich über The Witness weiß. Weil das zum ersten Mal zu spielen so ein besonderes Erlebnis war. Und ja, also solche Spiele für mich auf jeden Fall absolute Definition. Wenn sowas rauskommt, jetzt hier, du hast schon angesprochen, Blueprints jetzt letztes Jahr, dann bin ich da sofort dabei und ich liebe das.
Zählt für dich in die Kategorie auch Portal rein?
Zum Teil. Portal hat und vor allem hier, Portal ist absolut fantastisch und ich liebe es, ist eine 10 von 10, auch der zweite Teil. Mhm. Bitte mach Portal 3. Portal hat aber zu viel noch drumrum. Also jetzt hier bei Portal kannst du verrecken, bei Portal können Sachen auf dich schießen, bei Portal kann, das ist halt Rätseln plus noch andere Ebenen. Portal, der Koop-Modus, ist wahrscheinlich einer der besten Koop-Modi, die jemals in einem Videospiel drin waren, Portal 2, aber es ist halt, die Essenz ist halt The Witness.
Cool, wie sieht's denn bei dir aus? Ist das nächste Spiel auch in der Big Box?
Nee, das nächste Spiel gab es in einem Pappschuber. Und das, da gehen wir auch in die Mitte der 2000er und dann war ich gerade mit meinem Fachabi fertig und mein damals bester Kumpel hat sich ein Spiel geholt für die PlayStation 2, das heißt Shadow of the Colossus.
Ja.
Und der hing halt damals sehr oft auch bei mir ab und hat so ein bisschen gespielt, aber der, ich glaube, der fand es gar nicht so geil. Aber ich habe damals schon irgendwie davon gehört, dass es auch was ganz Besonderes sein sollte. Auch Shoutout an dieser Stelle an Jörg Lübel von 4Players, der, glaube ich, dazu einen Test geschrieben hat und hat halt das gesagt, dass es halt so ein Meisterwerk ist. Und das hat mich schon sehr neugierig gemacht. Und dann habe ich dieses Spiel gespielt und dieses Spiel hat mich so dermaßen fasziniert, weil es so von der Art ganz anders ist, als Videospiele typischerweise sind. Und gerade auch so Videospiele in den 2000ern waren. Laut, groß, effektvoll. Also es war also sehr bombastisch.
Wipeout.
Ja, sowas wie Wipeout. aber Shadow of the Colossus ist ein ganz ruhiges Spiel. Also es ist schon, natürlich auch, fand ich es damals technisch beeindruckend, weil falls ihr Shadow of the Colossus nicht kennt, das ist halt ein Spiel, das handelt davon, dass du als Protagonist gegen 16 Kolossi kämpfst. Und mehr gibt es in dieser Welt nicht. Du kannst diese Welt frei erkunden, das verbotene Land, aber du gehst immer nur von einem Koloss zum nächsten und kämpfst gegen ihn. Und diese können stellenweise so hoch sein wie ein Hochhaus. Was beeindruckend ist, weil du an den entlang kletterst und dass diese Kolossi sind dann quasi eigene Level, die du irgendwie meistern musst, bevor es tatsächlich eigentlich zum Bosskampf kommt. Aber mehr passiert in diesem Spiel nicht. Es gibt eine Sprachausgabe, aber das ist eine Fantasiesprache und ich glaube, es dauert auch 6 oder 7 Kolossi-Kämpfe, bis tatsächlich irgendwie mal so ein bisschen in der Story was passiert. Aber mich hat das so fasziniert, weil es mir gezeigt hat, dass Videospiele auch mehr sein können als einfach nur, oh, guck mal hier, Highscore oder oh, guck mal hier, Deckungsshooter oder irgendwie sowas. Sondern es war einfach für mich ist Shadow of the Colossus einfach Kunst. Es ist Kunst, es ist ein Märchen, es zeigt, dass Videospiele viel mehr sein können, als Videospiele oftmals halt einfach sind. Und das hat mich absolut geflasht. Es ist kein langes Spiel, es ist kein Spiel mit vielen Features, aber es ist so, hier, du bist in dieser Welt. Klar, wenn man sich das jetzt anschaut auf der PlayStation 2, die PlayStation 2 Version, also technisch war es auch, das kam ganz am Ende der PlayStation 2, glaube ich, raus. Man schaut sich heute dieses Spiel an und denkt sich, aber für mich war das einfach, für mich ist auch heute noch, diese Spielwelt ist einfach Urlaub. Wenn ich durch diese Welt laufe, durch dieses verbotene Land, das fühlt sich so besonders an, wenn ich diesen Soundtrack höre. Das ist, das löst etwas in mir aus, was Videospiele seitdem seltenst geschafft haben. Also wir reden auch hier von einem Dark Souls oder wir reden von einem Elden Ring. Ich fühle nicht das, was ich bei einem Shadow of the Colossus fühle. Geil. Und natürlich,
es ist auch so eine Emotionalität in diesem Spiel, ne? Es ist krank.
Ja, ja, es ist einfach, es ist quasi wie so, wenn man sich so ein Anime anschaut, ne, und du hast da irgendwie so einen krassen Gegenspieler, ne, und der Protagonist ist so, okay, hier meine super duper Technik, ne, und das dauert dann irgendwie die halbe Folge, bis er diese Technik macht, und dieser Anime-Antagonist, der wehrt diese absolut krasse Mega-Attacke aus, der wehrt die ab, indem er einfach nur mit seinem Auge blinzelt. So, diese Macht hat einfach Shadow of the Colossus, mit ganz wenigen Mitteln so viel in mir auszulösen, so viel Emotionalität, so viel Begeisterung. Auch was dazu noch gehört, so dieses ganze Mysterium, ne? Dieses Spiel besteht nur aus dem Kampf gegen 16 Kolossi. Es gab im PlayStation Forum so ein Thread, der war mehrere hundert Seiten lang, so diese Suche nach dem letzten großen Geheimnis. Weil du kannst diese Welt frei erkunden, du findest immer mal wieder so Sachen, die dich wundern lassen, aber du kannst irgendwie mit nichts interagieren. Es gibt Türen, die sind zu. Es gibt in einer Wüstenregion so einen Ring, der erinnert an Ico, das Spiel von Fumito Ueda, das vor Shadow of the Colossus kam, erschienen ist. Und es gab immer so, es muss doch irgendwie etwas, noch irgendwas geben in diesem Spiel. Wenn du das Spiel mehrmals durchspielst, erfüllt sich mit jedem weiteren Durchlauf deine Ausdauerleiste auf und du kannst diesen Schrein, so ein zentraler Hub, wo du immer mal wieder startest, kannst du hochklettern. Und dann war die Frage so, ist der Schrein vielleicht der 17. Koloss oder findet man da oben irgendwas, um irgendwas auszulösen? Die komplette Karte war so gerastert und wirklich jedes einzelne Feld wurde abgesucht. Und ich weiß heute noch so, ey, in diesem Bereich gibt es irgendwie so einen Baum, der ist so ganz verkohlt und schwarz. Das ist der einzige Baum in der ganzen Spielwelt, der so aussieht. Du kannst dich an so Adlern festhalten, die dich irgendwo hinbringen. Hat das irgendwas damit zu bedeuten? Wenn du das Spiel oft genug durchspielst und dann diesen Schrein hochkletterst, gibt es eine Frucht, die setzt deine Ausdauer wieder zurück. Warum ist das so? Also es gab einfach so viele Fragen zu diesem Spiel. Es wurde versucht, irgendwie Hieroglyphen, die man in diesem an Wänden entdecken kann, irgendwie herauszufinden, was die bedeuten. Ey, dieses Spiel hat mich für so eine lange Zeit so vereinnahmt. Ist das ein Wort? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Das war bis an alle Ewigkeiten wird dieses Spiel einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. Auch deswegen, weil es dieses letzte große Geheimnis, das gibt es nicht.
Mhm. Geil. Und da gibt es ja bestimmt voll die geilen Video-Essays drüber, oder?
Ja. Gibt es. Geil. Es gibt auch GameFAQs, da gibt es so einen Artikel, oder da haben so zwei Leute so lore-mäßig Fragen beantwortet. Das Ding ist 60 Seiten lang. Ich habe das verschlungen. Und das ist geil. Echt, also, ach ey, dieses Spiel, ich kann stundenlang über Shadow of the Colossus reden.
Wie stehst du denn zum Remake von
Bluepoint? Das ist so ein magisches Spiel, das einfach zu einer magischen Zeit rauskam damals. Das war genau zum richtigen Moment in deinem Leben und ich fühl's so krass. Aber ey, um jetzt auf das zu sprechen zu kommen, was Marvin gesagt hat, ich bin da, also ich hab's einmal auf der PlayStation damals durchgespielt und dann den Blueport, also das Remake. Und da habe ich, glaube ich, erst so richtig verstanden, weil da kannten wir uns schon und da habe ich so richtig verstanden, warum dir dieses Spiel so viel bedeutet. Weil es einfach, sowas gibt's ganz, ganz selten, solche Sachen. Und es ist auch im Remake, hat's mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ja, ich finde das Remake auch ganz fantastisch. Also es ist, weil es halt das genommen hat, was das PlayStation 2 Spiel auszeichnet, gar nicht viel dran verändert, sondern einfach nur die Optik zeitgemäß macht. Aber ich sehe dieses Spiel und denke mir, ja, sah das schon immer so aus? Ja, das ist natürlich so, nicht. Ne?
Ja, klar. Das ist immer so.
Aber ey, dieses Spiel, als ich das dann nochmal, ey, ich hatte Tränen in den Augen, weil es einfach, weil es so schön ist. Es ist, ey, dieses Spiel hat mir so viel gegeben und gibt mir immer noch so viel. Es ist quasi so für andere Leute, die irgendwie Herr der Ringe jedes Jahr zu Weihnachten gucken, ist das für mich Shadow of the Colossus. Für mich ist das Herr der Ringe in Videospielform.
Hast du mal den Film gesehen von Adam Sandler, Rain on Me?
Wo sie spielen.
Also es ist tatsächlich eine ernste Rolle von Adam Sandler, Rain Over Me, die Liebe in mir oder so auf Deutsch. Aber geht es auch darum, dass er trauert und mit seiner, ich will den Film nicht spoilern, aber mit seiner Trauer eben umgeht und immer wieder in diesem Spiel landet. Und ich fand das tatsächlich sau cool, wie sie das Spiel als Stilmittel benutzt haben für etwas, was ihn auch auf magische Weise aus,
ach krass,
aus seiner Trauer irgendwie rausholt und sowas. Und es war auch halt, glaube ich, der erste ernste Film von Adam Sandler, den ich gesehen habe und war ganz
verwirrt. Und er war gut.
Er war gut, ja.
Ah, crazy.
Ja, ey, ich bin Shadow of the Colossus, wenn du das Spiel startest und dann kommt ja immer dieses Intro mit dieser Melodie, ey, das löst so viel in mir aus. Ich kann auch, weißt du, dann schaust du dir dieses Intro an und er reitet durch dieses verbotene Land und dann ist da so eine Pforte und dann siehst du ganz viele Statuen links und rechts und das sind eigentlich mehr Statuen, als es, glaube ich, im Spiel an Colossi gibt. Und man war so, Mann, was hat das zu bedeuten? Du kannst auch eigentlich wieder zurück, die Brücke, über die du ins verbotene Land kommst, kannst doch eigentlich wieder zurück, aber irgendwann kommt halt so ein Windstoß, dass du nicht weiterkommst und Leute haben gefragt, so kann man trotzdem irgendwie vielleicht aus diesem verbotenen Land fliehen und das, ach ey, dieses Spiel.
Ich liebe die das, dieses Theory-Crafting ist das allergeilste in Spielen, egal welches Spiel das hat, wenn da so geile Sachen verbaut sind oder auch Serien, I don't care, das ist ja auch, glaube ich, das, was Leute an Taylor Swift so mögen, weil da so viel drinsteckt, was man sich irgendwie rausziehen kann. Ich hatte das zum Beispiel auch bei Final Fantasy 15 damals mit diesem optionalen Dungeon und diesen Statuen. Auf einmal gab es da riesige Lore-Beiträge, wo Leute so waren, das sind die Götter und das sind die Könige und das sind die und dödödödö. Und wenn die so fallen, dann bedeutet das das und das und du bist so
vor allen Dingen,
what the actual fuck?
Da hat Chris auch recht, das Spiel erschien halt zu einer Zeit, wo sowas noch möglich war. Weißt du, wenn heute so ein Spiel erscheinen würde, du wärst dann auf Reddit, irgendjemand hätte gesagt, ja, ich habe im QL-Code geguckt, also da gibt's keinen 17. Koloss, also da habe ich nicht, ich habe Data meint und da habe ich nichts gefunden, ne? Lasst es einfach sein. Und das ist etwas, was mich so unfassbar ärgert, weil das einfach so diesen Erforscherdrang, den wir alle haben, wenn wir Videospiele spielen, ne? Sei es, keine Ahnung, ein Stalker, sei es sowas wie GTA oder sei es halt sowas wie Shadow of the Colossus, wo du halt einfach so denkst, ah, hier gibt's, kann ich irgendwie, gibt es Easter Eggs? Ja, das ist halt, bei Shadow of the Colossus haben die Leute echt einfach versucht, das herauszufinden und das ist heute nicht mehr möglich, weil die Leute im Internet, weil sie halt einfach irgendwie sich den Quellcode anschauen und dann nichts finden und dann ist vorbei.
Dann nicht. Das ist sehr sad, das stimmt, aber das ist das Gute an der Marvin-Art durchs Leben zu gehen. Ich krieg sowas gar nicht mit.
Geil.
Und ich war auch, während du geredet hast, die ganze Zeit auch so am Überlegen, wie komme ich jetzt von diesem wahnsinnig emotionalen und bewegenden Monolog, der wirklich wahrscheinlich der beste der ganzen Folge sein wird, zu einem Anime-inspirierten MMORPG. Und mir ist keine gute Art und Weise eingefallen, Timo. Hast du irgendwas Besseres, was mehr zu Kuros tollem Spiel passt?
Okay, let's try. Wir schreiben das Jahr 2014. Und 2014 ist das Jahr, wo ich dann gesagt habe, ach komm, wir schauen auch mal in Game of Thrones rein. Ich hasse, hasse, hasse Fantasy, aber wir geben dem Ganzen mal eine Chance. Turns out, es ist das Beste der Welt und ich wurde zu einem, der ich jetzt auch bin, so ein richtiger Fantasy-Basti. Also ich wurde ja so hooked durch Game of Thrones, dass ich so unfassbar in diese Welt in dieses Loch reingefallen bin. Dann habe ich mir Diablo 3 geholt, dann haben wir, oder ich habe zum ersten Mal mit 30, ne, herrlich, ehrlich, Herr der Ringe geschaut. Und dann habe ich Patrick Rothfuss Name des Windes gelesen, was das Fantasy-Buch damals, heute gibt es schon bessere auf jeden Fall, war gelesen. Ich bin richtig, richtig, richtig rein. Fantasy-Metal mache ich bis heute nicht. Sorry. Metal, ja, aber Fantasy-Metal ist Quatsch. Hört auf, Leute. Komm. Anyway, auf jeden Fall war ich dann immer so neidisch auf die ganzen Skyrim-Spielenden. Und ich war so, boah, muss das geil sein. Ich wusste auch schon damals, mein Mitbewohner damals hat auch immer Dragon's Dogma gespielt und sowas. Ich war so, Mann, du rennst da mit so einem Schwert rum und so. Ich so, findest du das geil? So, ja, es ist voll geil. Ich so, Mann, fühle ich null. Dann habe ich in meinem Zimmer Mass Effect gespielt. So, ne? Es war immer mein Ding. So, Space war immer meins. Und dann habe ich Skyrim probiert, ich war so, Mann, ich fühl's gar nicht. So, ja, du hast ein Schwert, ja, die haben alle irgendwie, es ist Fantasy, aber ich fühl's halt nicht. Und dann habe ich sehr viel Spaß mit Mord aus Schatten gehabt, das war ein sehr tolles Spiel, teilweise mache ich auch sehr gerne. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt kommt mein Skyrim, Leute. Und es war Dragon Age Inquisition. Aber
irgendwie war es immer so ein bisschen, ich hab's mir so schön geredet. Ich war so, Mann, Leute, das ist mein Skyrim. Aber so hinter der Maske war so, nee, ich glaube nicht. So nicht so wirklich. Und dann war ich so, Mann, ich will doch mein Fantasy-Game haben. Was ist denn mein Fantasy-Game? Und dann war ich, kann mich sehr gut daran erinnern, ich habe mein Praxissemester gemacht in Hamm und war dann auch dann wieder 3 Monate lang, habe ich dann in meinem alten Jugendzimmer gewohnt. Wow, what an experience. Kam zurück nach Berlin 2015 im März. Assassin's Creed Unity kam raus. Shoutout. Und dann hörte ich von diesem einen Spiel. Ich habe mich nicht dafür informiert und interessiert, aber ich hörte davon. Vielleicht kennt ihr das, so ein kleines The Witcher 3 heißt
The
es.
The Witcher, ja.
War ja, klar. Ich wusste, dass Stark. Es kommt. Ich wusste es.
Und dann habe ich es bei eBay Kleinanzeigen gefunden für 35 Euro. Ich so, hä, ist aber günstig. So, dann bin ich zu dem Typen gefahren, der wohnte hier in Hohenschönhausen, bin ich da hingefahren. Ich weiß noch ganz genau, immer wenn wir in dieser Hood vorbeifahren, bin ich so, guck mal, da oben, da habe ich Witcher 3 gekauft. Jedes Mal sage ich das. Und der Typ dann, das war so weird, die Frau macht auf und so, ja, komm so ruhig rein. Und der Typ saß so am Küchentisch und das Spiel lag so auf dem Tisch. Also wie so eine Verhandlung mäßig. So, guten Tag, da ist das Spiel, hier ist das Geld. Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß. Dann bin ich so, wieso bist du jetzt nicht zur Tür gekommen? Wieso kommst du? Hey, was ist denn das jetzt hier? Und ich war auch so verwundert, warum er das schon...
Klingt so sketchy.
Es war super sketchy. Er hatte auch nicht viel an. Egal. Auf jeden Fall bin ich dann nach Hause und hab's dann halt komplett ohne Erwartung reingemacht, weil ich war so, ja komm, jetzt gucken wir uns mal das Spiel an. Mal schauen. So ein bisschen. Turns out, man musste 1 und 2 vorher spielen. Ich hatte keine Ahnung, wer die alle
Nein.
sind.
Nein. Quatsch.
Naja,
ich hab's auch ohne Vorkenntnisse gespielt und es hat super gut funktioniert.
Ja, aber dann ist so, ah, guck mal, da ist Dandelion und du bist so, wer ist der Typ? Und so, und du bist dann so, ah, okay, das ist, okay, Triss, man kennt sich schon oder weiß ich nicht. Naja, jedenfalls. Auf jeden Fall, worauf ich noch passiere, The Witcher 3 ist dann mein Skyrim geworden. Es ist das Spiel geworden, wo ich wirklich, wirklich, wirklich lange, lange, lange Sessions mit verbracht habe. Es hat einen Riesenplatz in meinem Herzen. Es hat sogar so einen großen Platz in meinem Herzen, dass es mein Tattoo ist. Also mein linker Oberarm-Tattoo ist wirklich The Witcher-themed. Ich habe The Wild Hunt drauf. Cool. Ich habe das Spiel nur einmal durchgespielt. Ich hatte das schlechteste Ende ever. Aber fuck it. Dieses Spiel hat einfach, also dieses Tattoo ist wirklich so ein Inbegriff für mich, für dieses, Mann, das hat so einen Impact auf dein Pläsier, was Entertainment angeht, gehabt, dass ich das immer bei mir tragen möchte. Der Soundtrack dieser Welt, das Gameplay, Story an sich, müsste jetzt nicht meine Lieblingsstory, ich finde Game of Thrones und sowas besser oder Way of Kings und so, aber dieses gesamte Ding hat dann so dieses Compact-Paket gehabt, wo ich da war so, okay, this is it, das ist mein Spiel. Und deswegen, also gerade als diese Runde war, wie schon erwähnt, Witcher 4, ich habe riesen, in Anführungsstrichen, Angst davor, im Sinne von, man hat natürlich Erwartungen, aber es kann nur gut werden. Also dieser Trailer, der herauskam, crazy. Cyberpunk, crazy. Von daher, ich bin guter Dinge. Let's go. Kuro, bitte.
Was macht es mit dir, dass mutmaßlich demnächst eine neue Frau Erweiterung spielt? Zu Witcher 3 erscheinen soll?
Ich fand alle beide DLCs richtig, richtig, richtig gut.
Die aber es soll ja noch ein DLC kommen.
Ja, und ich vertraue denen da. Also letztes Jahr kam auch ein DLC für Division 2 raus, war eins meiner Lieblingsgames und ich war so, ja, let's go, Massive, hier, bitteschön. Dann bin ich nochmal zweimal durch Brooklyn gerannt und war so, ach geil, schön Division 2. Ich werde es natürlich 100%ig spielen, ich werde damit Spaß haben, aber ich werde jetzt nicht so auf heißen Kohlen da sitzen und deswegen, let's go. Also Witcher, ich habe auch nochmal Witcher auf dem Steam Deck nochmal angefangen gehabt und es war so ein Gefühl und diesmal habe ich dann auch, wie viel habe ich gespielt? 10-12 Stunden. Und diesmal habe ich viel mehr mit Ölen gearbeitet. Und dann war man so, ah, I get it now.
Mächtig.
Das macht ja Sinn, dass man gegen Nekromanten das Nekromantenöl nutzt. Anyway, Witcher 3, let's fucking go.
Muss Witcher 3 hatte bei mir auch ein Magic Moment, aber das war keiner von, also ich tue mich mit solchen Spielen immer schwer. Ich muss aber im Gegensatz zu Skyrim, was bei mir einfach überhaupt nicht geklickt hat, muss ich sagen, Witcher 3 habe ich verstanden, dass es bei Leuten klickt. Das Ding ist, The Witcher 3 war ganz lange bei mir auf dem Podest. Das ist das schönste Videospiel, das ich je gesehen habe.
Oh
das
ja,
wurde dann, verstehe ich. Das Ding ist, das hat so eine Szene ganz am Anfang, wo du auf so einen Balkon gehst und dann so eine Berglandschaft siehst und ein bisschen in die Natur reinguckst. Und ich hatte gerade eine neue Grafikkarte.
Geil.
Eine teure neue Grafikkarte. Und das war das erste Spiel, das ich getestet habe. Und ich stand da auf dem Balkon und das war dann wirklich so ein, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. So geil, können Videospiele aussehen. Warte, ich hol die Steffi, ich muss ihr das zeigen. Ey, komm mal, guck dir das mal an. Das Spiel doch mal. Ich so, nee, wir bleiben hier auf dem Balkon stehen. Das sieht so fucking geil aus.
Geil.
Es war also absoluter Magic Moment für mich, wie unfassbar The Witcher 3 aussah, als es released ist.
Ja, und jetzt ist es halt Cyberpunk, voll, ne? Also von daher, CD Projekt Red, die wissen schon, was sie da machen, ey. Das ist schon crazy.
Tatsächlich ist es jetzt Cyberpunk mit 200 Mods. Das schönste Videospiel.
Und Cyberpunk hat ja auch ein Anime bekommen. Ultra. Und von Anime inspiriert war auch mein nächstes Spiel, nämlich. Das war, danke, das war eine gute Vorlage. Ich hab, ich glaube, es gab eine Zeit, da war ich sowas wie süchtig danach. Ich habe das so exzessiv gespielt und was für die einen WoW war, was vielleicht bei mir auch hätte funktionieren können, weil ich das Setting an sich total mag, aber ich hatte halt einfach kein Geld, um mir ein Abo für ein Videospiel zu holen. Deswegen bin ich immer diese ganzen Free-MMOs durchgegangen. Das erste, was ich damals gespielt habe, war Metin 2, Shoutout Metin 2. Und wo ich aber dann sehr krass hängen geblieben bin, ist Fliff, Fly for Fun, wie es im vollen Namen hieß.
Fly for Fun.
Und das war halt so ein Fly for Fun. Und es war halt so ein
ich guck mir jetzt Gameplay
anime-inspiriertes MMO. Man startet als Vagrant, geht dann auf Level 15 in den Job-Change rein und dann gab es auf Level 60 einen zweiten Job-Change, der sich nochmal aufgespalten hat. Und das war, es war ein Grind. Aber ich fand das so geil, weil das war für mich die PvE-Erfahrung und sei es jetzt irgendwie, weil man als AOE-Mage da durchgelaufen ist, aber auf diesen, ich hatte zwei Charaktere, einen Healer. Der Healer hat mir aber meinen Schwertkämpfer, meinen Blade, so einen Dual-Wielding-Kämpfer finanziert, weil mit dem Heiler konnte ich quasi die Instanzbosse machen, ohne gutes Equipment zu haben. Und mit dem Geld, was ich damit verdient habe, habe ich dann wiederum mir Equipment für den anderen Charakter gekauft. Und dann war das wirklich so, man hat an einem Tag, wo man nur gegrindet hat, was bedeutet, dass man nur Doppelklick auf Monster gemacht hat, immer und immer und immer und immer wieder, hat man 10% von einem Level gemacht. Also so ein Level-Up, das war irgendwann heavy und ich war so Level 108 oder so am Ende. Und das war crazy und trotzdem habe ich so eine krasse Zeit damit gehabt. Ich habe mich auf Gilden beworben, weil ich Teil davon sein wollte und da gab es richtige Bewerbungsprozesse und da musstest du 18 sein und ich war irgendwie 15 oder so. Und dann waren die so, nee, wir nehmen dich nicht, du bist nicht alt genug. Und ich war so, Alter, wir spielen hier ein anime-inspiriertes MMO, was ist euer fucking Problem?
Geil.
Und dann gab es da wirklich so ganze Beziehungen, die sich aufgebaut haben und dann haben sich diese High-Level-Charaktere in real life voneinander getrennt und haben sich Gilden getrennt und das sind so viele Sachen passiert und als der erste Charakter irgendwie Level 120 erreicht hat, standen alle um ihn herum und haben das irgendwie mitgefeiert, wie er die letzten 100, Level 109 Mobs irgendwie gekillt hat, weil es keine also höher leveligen Mobs gab und Quests waren in diesem Spiel einfach kein Thing und es gab auch keine Instanzen und nichts. Das heißt, es war wirklich einfach ein stumpfes auf Monster kloppen. Und es ergibt auf dem Papier überhaupt keinen Sinn, warum man dieses Spiel so lang spielt. Und trotzdem habe ich da echt, ich habe da so weirde Beziehungen zu Menschen aufgebaut. Das ist, also MMOs sind echt crazy. Und ich glaube, sowas wie die MMO-Zeit auf dem Level, was so dieses gesellschaftliche, interaktive mit anderen angeht, ich glaube, das gab es seitdem nie wieder. Also natürlich gibt es diese Arc Raiders-Geschichten und sowas, aber ich glaube, das, was MMOs damals hatten, das war one of its kind.
Checke. Ich sehe Gameplay und für mich könnte es auch einfach WoW sein.
Ist aber crazy, also wie du es erzählst, weil alles, was ich mir denke, ich will dich in den Arm nehmen und dann will ich dich irgendwo hinführen, wo du das hast und Instanzen und Raids und Quests, die geile Geschichten erzählen und sowas, weil du bist ja sicher, also du hast ja selber gesagt, dass das MMO-Ding für dich funktioniert hat und es muss auch gar nicht WoW sein. Hier zum Beispiel Herr der Ringe Online war ja auch crazy.
ESO.
Habe ich auch gespielt.
Ja.
Habe ich alle gespielt, Chris.
Ja, aber also. WoW auch kein Ding für dich oder jetzt das Final Fantasy MMO?
Final Fantasy 14, ich würde es echt gerne für die Geschichte spielen. Leute sagen, es ist die krasseste Geschichte überhaupt, bla bla bla. Aber es funktioniert bei mir einfach nicht. Ich habe so oft probiert, aber es ist zu slow am Anfang. Also vielleicht ist Shadowbringer krass, aber ich werde es niemals sehen.
Ich habe auch aufgegeben, Final Fantasy MMO bei Level 40 oder so. Aber das ist dann auch immer so, weil es ist so das Äquivalent von, guck dir mal die Serie an, die wird ab Staffel 5 richtig gut.
Ja, voll. So, ja,
aber du musst die anderen auch gucken. Also ja, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Hier auch, spiel Final Fantasy, aber das wird erst mit dem dritten Add-on geil. Und boah, das ist so viel Arbeit.
Was mit Elder Scrolls Online? Keiner von euch.
Nee, Fallout 76 habe ich mal noch eine Zeit lang gespielt, aber auch das habe ich dann irgendwann noch gedroppt. Es hat dann irgendwie nicht funktioniert.
Fliff, das klingt so geil. Weißt du, Fliff klingt wie so eine Netflix-Serie und dann spielt der Sohn ein MMO und das ist dann so eine Fantasiename. Er spielt Fliff.
So war das auch.
Geil.
Aber ich freue mich auch gleich schon, mein letztes Spiel zu sagen, weil ich glaube, ich erhoffe mir in Kuros Augen ein kleines
Rematch?
Blitzen der Augen. Aber vorher, Chris, hau doch erstmal bei dir raus, was dein letztes Spiel ist, damit die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen.
Okay, ich nehme jetzt als letzte Überkategorie quasi Heldenreisen. Und da muss ich sagen, es gibt sehr viele Heldenreisen und es klappt wirklich bei Gott nicht immer. Aber wenn es klappt, dann hat das Spiel einen Platz in mein Herz gehämmert bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und ich werde jetzt hier das Fass nicht so groß aufmachen, denn wir haben uns schon mal über Magic Moments unterhalten und da habe ich sehr ausführlich drüber geredet, warum ich das so liebe, aber es ist The Last of Us 2. Es funktioniert auch super gut bei Red Dead Redemption 2 und solche, aber nur damit ihr so eine Art Überkategorie habt und bevor jemand sauer wird, nehme ich The Last of Us 2 als meinen Pick. Das Ding ist, Spiele, die mich mehr fühlen lassen, als es jemals eine Serie, ein Film oder ein Buch geschafft haben. Und davon, also wirklich, das sind Einhörner, ne? Das ist ganz, ganz selten. The Last of Us 2 hat es geschafft, dass ich wirklich fassungslos war, wütend irgendwie, also Sachen erlebt habe während dieser ganzen Reise, die mich dazu bringen wollten, dass ich eigentlich die Konsole ausschalte, aber das ging auch nicht, es war auch keine Option. Und am Ende sitzt du dann da, wenn der Abspann läuft und sagst, okay, das war mit das Besonderste, was ich popkulturell jemals erlebt habe. Und deswegen sage ich, The Last of Us 2 hat mich auf jeden Fall geprägt, was das angeht.
Das ist crazy.
Ich find, das ist ein Spiel, das werde ich nie wieder spielen.
Ja.
Ich habe es nachgeholt, glaube ich, vor 1 oder 2 Jahren. Und ich finde, es ist eine absolute 10 von 10. Aber ich werde es nie wieder spielen. Ich glaube, ich kann das nicht. Ich kann es nicht nochmal spielen.
Ja. Ja.
Ich verstehe das. Ich denke jetzt wieder dran. Naja, so viel, was da passiert. Egal, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz eigener Podcast. Kuro, mach du doch gerne mal weiter.
Ja, ein Spiel, das mich auf jeden Fall auch heftig geprägt hat, habe ich, glaube ich, 2009 mir importiert aus den USA. Da habe ich noch nicht lange in München gewohnt und da gab es einen Videospielladen, der hieß und heißt vielleicht immer noch Heimspiel Games. Weiß nicht, ob es den gibt und da konnte man die Spiele importieren. Und das war
Heimspiel gibt es, glaube ich, noch.
Und das war halt nicht immer so wirklich notwendig zu der Zeit, aber für dieses Spiel war es das so, denn ich rede von der PlayStation 3-Version von Demon's Souls. Mhm. Und auch wenn es jetzt vielleicht nicht das FromSoft-Spiel ist, das mir das mein Lieblings-FromSoft-Spiel ist, da gibt es andere, Bloodborne, war es das erste. Und das erschien zu einer Zeit, wo ich das Gefühl hatte, dass Videospiele grundsätzlich dir sehr viel abgenommen haben, was den Schwierigkeitsgrad betrifft, was die Herausforderung betrifft. Das war immer, also gerade wenn ich so an Fable 2 denke oder Fable 3, was so auch, glaube ich, ein bisschen nach Demon's Souls kam, das war alles schöne Welten und auch bisweilen witzig erzählt, aber spielerisch wurde finde ich, im Bereich der Videospiele vieles sehr, sehr seicht. Und dann kam Demon's Souls. Ich habe auch hier wieder ein Review gelesen von Jörg Lübel von 4Players. Der hat auch die US-Version importiert und getestet. Ich glaube, der Text geht 10 Seiten. Und da war ich so, ah ja, okay, krass. Und dann habe ich mir das importiert, ich habe es gespielt und bin heftig abgeprallt. Ich habe gar nichts gerafft. Das Spiel war sackschwer. Ich bin beim ersten Boss, den schaffe ich nicht. What the fuck, was geht hier eigentlich ab? Das Spiel ist nicht sonderlich hübsch. dann schaffst du vielleicht diesen Tutorial-Boss oder du schaffst ihn nicht, aber das ist okay, weil das muss so sein. Und dann kommst du in diesen Hub und von da aus kannst du in verschiedene Level. Dir wird nichts erklärt. Was ist das überhaupt für ein Weltensystem? Hell und dunkel? Raff ich bis heute nicht, ehrlich gesagt. Aber irgendwann habe ich mich nochmal hingesetzt und das war so ein richtiges, nee, ich krempe jetzt die Ärmel hoch. Und das hat mir so eine Befriedigung gegeben, weil es so schwer ist, aber weil es auch davon überzeugt ist, dass wenn du Zeit investierst, dass du halt, dass du klug genug bist oder gut genug bist, dass du das, was das Spiel von dir will, dass du es schaffst. Und zusammen mit so dieser für mich damals sehr innovativen Online-Komponente, dass du andere Spieler mal gesehen hast, wie sie durch die Gegend laufen, so schemenhaft, dass du Blutpfützen auf dem Boden gesehen hast, die dir zeigen, wie sie gestorben sind. Das war so eine neue Art des gemeinsamen Spielens, was ich bis heute absolut schweinecool finde. Es ist eine sehr geile, erwachsene Fantasy-Welt gewesen, sehr dunkel, sehr düster, sehr brutal. Und ja, Demon's Souls hat mir einfach gezeigt, dass Videospiele auch wieder richtig geil sein können, wenn sie schwer sind. Und das ist, glaube ich, auch ein Trend, der jetzt grundsätzlich auch einfach weit verbreitet ist. Ich meine, sowas wie Dark Souls hat es ja dann salonfähig gemacht, sowas wie Bloodborne, vor allen Dingen dann auch sowas wie Elden Ring. Es gibt super viele, es ist ein eigenes Genre geworden. Aber ich glaube, Demon's Souls ist aus mehreren Gründen so wichtig für mich, weil ich gemerkt habe, so schwere Spiele sind geil. Also das wusste ich vorher auch. Ich habe früher Mega Man gespielt. Aber ja, solche Spiele waren sehr lange solche Spiele waren sehr, sehr lange einfach weg. Und dieses Komplexe, hier, wir vertrauen dir, du weißt, du kriegst das schon hin. Ich liebe das so sehr. Und gerade, ich meine, ohne From Software Spiele wären Chris und ich wahrscheinlich jetzt nicht so krass befreundet.
Hey,
muss man auch so sagen.
Weißt du, was auch ein Fact ist? Ohne Hatoful Boyfriend wären wir auch nicht befreundet, Kuro.
Das ist richtig.
Das ist ein
Fact. Ist ein anderes Genre. aber ja, aber ich habe
ein Spiel, das geprägt hat.
Ich habe ein Bloodborne-Tattoo. Ich liebe Elden Ring, ich liebe Sekiro, also diese ganzen Spiele. Ich liebe sogar ein Dark Souls 2. Dark Souls 3 haben Chris und ich über Ostern gemeinsam gespielt bei ihnen, haben uns eingeschlossen. Also Demon's Souls war der Anfang stellvertretend für die ganzen FromSoft Soulsborne-Spiele, die ich absolut liebe und also die mich auch, glaube ich, sehr, also nochmal in eine andere Richtung gestoßen haben, so wie ich halt Videospiele spiele, empfinde und was ich an Videospielen mag.
Es ist ein bisschen witzig, weil, also ich hatte es ja auch quasi als mein First Pick, kannst du das ja alles genauso unterschreiben. Aber ich war auch an einem Punkt, wo man so ein bisschen fast schon vorm Aufgeben ist, weil Videospiele immer mehr zugeschnitten waren auf den Spieler und um ihm die Dinge so zu vereinfachen. Und man denkt dann, also du hast das vorhin schon angesprochen, dass das Spiel dann in die andere Richtung gegangen ist. Das ist ja eine abgefahrene Geschichte, die Demon's Souls hat. Also von, das Spiel wird entwickelt und dann sagt hier irgendein, ich krieg's jetzt bestimmt nicht mehr gescheit zusammen, aber der Präsident von Sony sagt so, ah, ich habe das gespielt, das ist kompletter Mist, wir wollen das überhaupt nicht publishen. Und deswegen gibt's ja auch, glaube ich, 3 verschiedene Publisher von dem Spiel in verschiedenen Regionen auf der Welt, weil immer irgendjemand dann gesagt hat, ja komm, das brauchen wir für den Europamarkt nicht. Dann hat sich's aber so rumgesprochen und dann haben die Leute das die ganze Zeit importiert. Und dann haben halt die Spieler dafür gesorgt, dass das Spiel so erfolgreich ist, dass es dann in Amerika gepublished wurde, dass es dann bei uns gepublished wurde. Und das eben, und das ist das Ding, worauf ich hinaus will, dass es auf die Map zurückkommt, dass Spieler nicht wollen, dass ihnen alles vorgekaut wird, dass sie nicht den Pfeil überm Kopf wollen, dass sie nicht wollen, dass alles quasi super easy ist und man es beim dritten Versuch schafft. Solche Spiele finden ihre Abnehmer, aber es gibt da draußen Leute, die wollen, dass Spiele ihnen in den Arsch treten und dass sie gegen dieses Spiel sind und dass man sich diesen ganzen Herausforderungen stellt. Und deswegen, ey, ich unterschreibe es zu 1000% alles, was Kuro gesagt hat. Das ist einfach herrlich, dass sich da die Nature irgendwie selbst geheilt hat, was das angeht. Weil wir waren auf einem, meiner Meinung nach, waren wir auf einem falschen Weg und dann kam From Software, hatte gesagt, so, wir haben da eine lustige Idee. Und dann kamen eben aber auch die Spieler, die gesagt haben, wir feiern das. Auch wenn ihr es bei uns nicht published, werden wir einen Weg finden, dass dieses Spiel zu uns in die Konsolen kommt und wir werden das Internet damit vollmüllen, wie krass dieses Spiel ist. Und jeder wird diese Reise selber antreten müssen und scheitern müssen, genau wie Kuro gescheitert ist. Ich bin bei Dark Souls, das war mein erstes Spiel. Ich bin so krass gescheitert am Anfang und hab's dann doch, hab mich doch rein verliebt und hab dann direkt, nachdem der Abspann lief, bin ich zum Händler und hab mir Demon's Souls gekauft, weil ich das Glück hatte, dass daneben noch ein Vorgänger existiert. Deswegen musste dann auf Dark Souls 2 warten. Es ist einfach eine abgefahrene Liebe zu diesem Genre.
Voll geil, wie diese Reise auch irgendwann begann und wo es noch hingeht. Und dass sie es immer wieder schaffen, mit Elden Ring und sowas halt nochmal sich zu toppen. Kommt nicht dieses Switch-Spiel raus?
Ja, es kommt auch noch ein Switch-Spiel raus dieses Jahr.
Dieses Jahr, okay.
Aber Timo, was hat deine Reise denn noch abschließend geprägt?
Abschließend habe ich hier aufgeschrieben, weil ich will es erwähnen. Ich erwähne es immer wieder. Ich weiß nicht, ob ich es in diesem Podcast schon sehr erwähnt habe, aber ich erwähne, wenn Leute fragen, was soll ich denn spielen, wenn ich das Spiel soll, sage ich immer ein folgendes Spiel. Und zwar eins meiner liebsten Spiele aller Zeiten. Es ist eine 10 von 10 in meiner Welt. Es ist Death's Door. Wer hat es gespielt?
Geil.
Check ich.
Let's Wir haben es gespielt.
Sehr schön. Death's Door sieht so unfassbar schön aus. Liebe Zuhörer, falls ihr es nicht kennt, guckt einfach mal ein YouTube-Video an von dem Tutorial, von dem Trailer zum Beispiel oder ein bisschen Gameplay. Ich mag das Spiel so gerne, weil ich es, es ist mir einfach vor die Füße gefallen. Ich weiß nicht, wie es war, aber 2021 kam es raus, ich habe es gespielt, ich habe mich sofort verliebt, ich habe es durchgespielt, zweimal sogar, weil alles an diesem Spiel mich anspricht. Angefangen vom Gameplay, was halt so ein bisschen Zelda-esque ist, was so ein bisschen puzzelig ist, was so ein bisschen plattformerig ist, bis hin zum Kampf, welcher sehr, sehr, sehr schwer ist. Man muss auch mal dodgen und parryen, wie so ein bisschen super, super Souls-Light. Sehr schwere Bosskämpfe, wo man die Patterns lernen muss. Und diese ganze Welt einfach zu mir spricht, weil die Monstertypen zum einen super eerie, gruselig, böse aussehen, zum anderen aber auch so geil, nett, Cartoon Network-ig, cute aussehen. Der Sound ist toll, die Musik ist toll, du kriegst neue Items. Du bist eine Krähe, die mit einem Schirm durch die Welt rennt. Was will man denn mehr? Das ist doch alles, was ich mir von einem Videospiel möchte. Ich möchte eine Krähe sein, die süß ist, in einem wunderschönen Videospiel. Death's Door, kauft's euch. Bitte, bitte, bitte. Das war's.
Geiles Spiel.
Kurz und bündig.
Ja, ciao.
Okay. Kuro, guck mir in die Augen. Ich weiß nicht, worauf es
Kuro schaut mir jetzt in die Augen. Das ist voll unangenehm. Kuro, guck mehr in Marvins Augen, nicht in meine.
Ja, wirklich, das, also hier.
Guck mal in.
Ich habe das Gefühl, dir wird das gefallen. Wir schreiben das Jahr 2002.
Shit.
Und 2002 ist ein Spiel rausgekommen, das mich geprägt hat. Ich werde gleich sagen, wieso. Es ist auf der PlayStation 2 Spider-Man. In diesen Augen passiert nichts. Kein Aufblinzeln.
Ich dachte jetzt, du sagst Kingdom Hearts und das ist der größte Troll aller Zeiten.
Ich habe irgendwie das Gefühl, das macht irgendwie was mit Kuro. Ich dachte, er fühlt das.
Es macht was mit mir, wie Kuro mich anguckt.
Gar nicht. Schade. Zu böse. Das war so ein Bauchgefühl.
Spider-Man auf der Wii war krass.
Es ist Spider-Man. Das war für mich so die Zeit der Videotheken. Und ich hatte diese PlayStation 2, von der ich eben bereits schon erzählt habe. Und ich bin so oft in Videotheken am Wochenende gegangen und ich habe mir irgendwelche Spiele ausgeliehen. Und ich habe sie einfach gespielt. Ratchet & Clank, Resident Evil 7. Das war ja ganz schlimm. Und, nicht 7. Dieses mit einer 6 ist, glaube ich, mit diesem Lilan, mit diesem Spinnding und was du auch Koop spielen konntest. Egal, es war ganz furchtbar. Egal. Spider-Man habe ich mir auch geholt. Und als ich dann das erste Mal mit Spider-Man durch die Stadt geschwungen bin, da dachte ich so, Alter, wie krass ist das? Das ist
ich gucke gerade Gameplay, ich erinnere mich.
So ein neues Freiheitsgefühl, von dem ich nicht wusste, dass es da ist. Ich meine, ich habe eh schon immer so einen Hang zu Helden gehabt. Und Superhelden waren auch immer ein Ding. Und Spider-Man eh mein liebster Held. Und dann so dieses, man war einfach Spider-Man. Man ist dann so Häuser hochgeklettert und man ist so durch die Stadt geschwungen. Und es war so crazy. Mhm. Also krasser können Videospiele nicht mehr werden, als sie jetzt gerade in diesem Augenblick sind. Mhm. Und natürlich sind sie krasser geworden. Natürlich ist super viel passiert. Und als dann diese neuen PlayStation 4 und jetzt 5 Spider-Man-Spiele rauskamen, das hat wieder genau dasselbe ausgelöst, nur in noch krasser. Das hat mich wirklich zurückversetzt in dieses Kindsein. Und ich liebe einfach Action-Adventure. Und das war so eins dieser Dinger, die mir gezeigt haben, wie geil einfach diese Spiele. Die sind nicht schwer. Da geht es nicht um das, was Kuro gerade so schön umschrieben hat in seinem Liebesbrief. Sondern da geht es einfach um die Action, um Action zu haben. Da geht es einfach um spielerischen Spaß ohne Frustration und
geil. Boah,
Spider-Man auf der PS2.
Also Spider-Man 2 auf der PS2.
Nee, Spider-Man.
Kann sein, dass Spider-Man 2 ist. I don't know.
Nee, steht nur Spider-Man.
Ich sehe auch gerade Spider-Man 2 Gameplay.
Weil Spider-Man 2 auf der PS2 war geil.
Vielleicht ist es auf Spider-Man 2. Ich will mich da jetzt nicht drauf festnageln lassen, ob es 1 oder 2 war.
I don't know.
Ich nicke auf jeden Fall.
Es war auf jeden Fall auf der PS2.
Mann, PS2, das heftig, Alter.
Ey, das war schon eine coole Konsole. So.
Die hatte das.
Oh, was für eine Sentimenti-Folge. Alle sind so warm und sind so, ach.
Ja.
Oh.
Das war krass.
Und wie kann man diese Folge toppen als
Timon
mit den besten Karaoke-Songs?
Mit den besten Karaoke-Songs. Wie kamen wir da überhaupt drauf? Also es war im
WhatsApp-Chat. Du hast es einfach so in den Raum geworfen. Du hast so, können wir auch über Karaoke-Songs reden?
Top 3 Karaoke-Songs. Da ist nichts mit wir. Das ist vor allen Dingen ziemliches Du.
Ja, aber irgendeinen Kicker gab es. Dass man sagte,
ich habe so oft in dieser Gruppe gefragt, machen wir das wirklich?
Ja, wir machen das wirklich.
Wirklich? Und ja. So, ja, klar.
Warum Weil, denn nicht? Weißt du warum? Weil jeder hat schon so eine Antwort parat, was denn für ihn oder generell gesprochen der ideale Karaoke-Song. Wenn wir jetzt meinetwegen rotzbesoffen, meinetwegen auch vielleicht nüchtern in den Karaoke-Laden gehen und sagen so, okay, wir spielen Karaoke, dann weiß jeder schon so heimlich, welchen Song er nehmen würde. Und die finden wir jetzt raus, liebe Freunde. Unsere Top. Oh, wir haben unseren Trailer, unser Jingle. Let's go. Geil. Unsere drei Songs, die wir wählen würden, wenn wir jetzt rotzebesoffen in einem Karaoke-Laden, weil 2 Stunden später Betriebsausflug. Und machen wir Ranking oder machen wir einfach drauf los?
Einfach drauf los.
Drei Stück. Hau einfach drei raus.
Hau drei raus.
Ich?
Natürlich, das ist deine Kategorie.
Okay, let's fang go. An. Wo ist mein Zettel? So, okay.
Vorbereitet.
Mein erstes Ding ist einfach AC/DC Thunderstruck, weil wir schreiben das Jahr 2013, 14, 15, I don't know.
Sing mal.
Also jetzt ist es ein bisschen schlecht, aber wo es sehr gut klappte, war im Jahre 2013, 14, 15, wo wir im Tourbus waren, tolle Show gespielt haben, besoffen waren und dann fahren wir zum nächsten Venue und dann Party im Bus, laute Musik und dann läuft Thunderstruck und ich singe lauthals mit und drehe mich zu allen um, alle drehen sich zu mir um, sind so, wieso kannst du denn so gut AC/DC singen? So, ich hab keine Ahnung! Und dann war so, oh mein Gott! Dann war es nicht so, mein Karaoke-Song ist AC/DC Thunderstruck. Aber nur einmal, dann ist der ganze Abend gelaufen für mich, ich kann nie widersprechen, aber den Song kann ich sehr, sehr gut performen. Ja. Das ist auf meiner Liste schon mal auf jeden Fall drauf. Dann Platz 2, ganz klar, TV-Themes. Bei Karaoke geht's darum, dass die Leute mit involvierst. Nichts ist langweiliger bei Karaoke als A, Leute, die wirklich singen können, oder B, Songs, die fucking boring sind. Es geht darum, dass man eine Party zusammen macht und TV-Themes, wie zum Beispiel Prinz von Bel-Air oder King of Queens oder Friends, die können alle mitsingen und dann hat man immer diese geile Dynamik, man selber singt so immer die Strophe und dann wird dann dieses ba 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 ba, I'll be there for you. Alle stehen auf, alle singen, alle haben Spaß. Gruppendynamik. Mhm. Und das für mich auch zu Platz 1 meines Karaoke-Songs. Teilen sich 2 Songs. Zum einen ist es Bohemian Rhapsody, zum anderen ist es Living on a Prayer. Weil beide Songs, jeder kennt sie, niemand kann den Text so wirklich ganz, aber alle werden dann Mama sich in den Arm liegen oder beim Gitarrenpart zusammen Party machen. Und darum sollte es gehen, liebe Freunde. Wenn ihr wirklich singen könnt, geht nicht auf Karaoke-Partys. Bitte nicht. Und vor allem auch, sucht bitte Songs aus, wo alle Spaß dran haben. Thank you.
Gute Songs. Dreck, Lust, Bohemian Rhapsody zu singen. Aber egal. Chris, was würdest du singen?
Pass auf, es ist, ich habe auch extra nochmal gefragt, sind das jetzt die 3 besten Karaoke-Songs, die wir abstimmen, so generell gesehen oder welche?
Nur für dich.
Die für uns, die wir die halt jetzt einfach performen. Genau, die wir performen sollten. So habe ich es dann auch bewertet. Wir gehen irgendwo hin, haben zusammen eine gute Zeit und dann wird hier rausgehauen. Mhm. Und ich habe dann ein bisschen so, weil ich bin da komplett bei Timur. Wer richtig gut singen kann, der macht eher den Spaß weg als den Spaß hin. Deswegen habe ich erstmal einen Song gewählt, bei dem ich nicht gut singen muss, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr schreien. Einer meiner liebsten Karaoke-Songs ist Faith von Limp Bizkit. Also die Coverversion von Faith, von die Limp Bizkit gesungen hat. Ist ein bisschen Gesang, ist sehr viel Schreien, ist ein schöner Wechsel zwischen eben Verständlichkeit und Unverständlichkeit.
Geil.
Ich liebe das Cover, hat absurde Energie und funktioniert für mich absolut perfekt. Das zweite ist, und das ist auch so ein Chris-Ding, ich stelle mir einfach vor, wir sind in einem Irish Pub, angetrunken oder auch nicht oder Paulaner Spezi, jeder wie er will, aber wir sind da drin, haben eine super Zeit und dann singe ich Dropkick Murphys mit dem Gassenhauer Kiss Me, I'm Shitfaced. Ist ein absolut herrlicher, selbstironischer Song. Ist jetzt vielleicht nicht der Song, der in einem Scorsese-Soundtrack ist. Ich liebe auch andere Songs von den Dropkick Murphys. Band cool, jetzt sowieso, weil sie sich gerade so viel so stabil gerade machen in Sachen Trump und Politik und sowas. Aber Kiss Me, I'm Shitfaced ist ein Lied, so ein Ding, das hörst du einmal, kannst du dann beim zweiten Refrain kannst schon mitsingen und mitgrölen und sowas. Absolut krasse Nummer. Und das dritte ist, und das tut mir jetzt fast leid, aber es ist wahrscheinlich der meistgecallte Song, wenn es um Karaoke geht, habe ich ja auch aufgeschrieben, Bohemian Rhapsody von Queen.
Kennt
jeder, ja, ist einfach immer crazy. Es ist halt vielleicht langweilig, aber es ist halt auch einfach nicht ohne Grund so ein krasser Track. Und ja, ich habe ihn auf jeder Rocket Beans Party gesungen mit Schröck im Arm. Ich habe ihn bei anderen Karaoke-Dingern gesungen. Er wird auch hier funktionieren. Mhm. Krasse Nummer.
Geil, schöne Liste, toll, danke.
Ich find's geil, Kuro hat sich, während du geredet hast, schon so zurückgelehnt, hat sein Handy genommen, hat nochmal irgendwie gehört. Entweder er hat jetzt A was vorbereitet oder er musste nochmal einen Song hören.
Ich musste nochmal einen Song hören, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob es wirklich, ich habe immer so ein Problem mit Songtiteln, dass ich nicht immer wirklich weiß, so, ey, wie hieß denn eigentlich nochmal dieser Song? Ich habe eine etwas andere Liste als Timur. Ich finde aber, das Problem bei mir ist, ich bin immer nüchtern. Das macht Karaoke schon mal grundsätzlich etwas schwieriger als
Facts.
Für normalsterbliche Menschen.
Ja.
Aber ich finde den Ansatz, den Timo gewählt hat, dass er Songs nimmt, die alle kennen, finde ich gut. Mhm. Habe ich nicht. Mhm. Nicht wirklich.
B-Seiten-Guru.
Aber wenn wir halt über Karaoke-Songs, also wenn ich Bock auf einen Karaoke-Song habe, was ich auf jeden Fall gerne mal, ja, das habe ich noch nie gemacht, aber ich würde es gerne machen, ich will Counting Worms von Knocked Loose Karaoke schreien. Der Song geht eine Minute und ich wollte immer mal herausfinden, ob ich schreien kann.
Ja.
Und ich glaube, das wäre in so einem Rahmen, könnte man das, das ist auch nicht viel Text, ne? Mhm. Es ist ja einfach nur, I wrote a song about feeling better. What's the feeling I can't remember? Und dann wird zweimal gebellt und dann hauen sich alle aufs Maul. Hoffentlich dann auch beim Karaoke in der Bar, wo man gerade ist.
Ich stelle mir das in so einem Irish Pub vor, du stehst so auf der Bühne und dann so, und alles so.
Ja, und dann müssen Stühle fliegen, Menschen idealerweise auch und geil. Der zweite Song ist dann wahrscheinlich etwas, was man tatsächlich beim Karaoke, in der Karaoke-Bar tatsächlich finden würde, von Lemonheads, der Song, das ist gerade, ich wusste nochmal, hieß der wirklich so? Rudderless. Wenn sie den nicht haben, dann Miss Robinson. Den gibt's ja wahrscheinlich, ne? Okay. Und den kennen wir. Aber Rudderless finde ich auf diesem Album, Songs About Ray, glaube ich, finde ich, ist mein Lieblingssong, weil er halt so schön eingängig ist, so ein bisschen, so eine leichte Melancholie hat, aber ist mein Lieblingssong von dem Album, das würde ich dann erstmal suchen, bevor ich dann wahrscheinlich Miss Robinson nehmen muss. Mhm. Aber auf der Eins ist, weil ich den tatsächlich sehr oft bei SingStar gesungen habe, Somewhere Only We Know von Keen.
Wow.
So eine absolute Superschnulze.
Geil.
Ich liebe diesen Song.
Bei Karaoke gesungen.
100%.
Ja.
Starker Pix. Sehr gut.
Meine komplette Liste basiert auf SingStar, denn für mich ist SingStar so ein Riesending. Nicht nur als SingStar das erste Mal rauskam, habe ich die Scheiße aus diesem Story-Modus rausgespielt, sondern auch später, als ich studiert habe, habe ich regelmäßig, also mindestens einmal im Monat, wenn nicht sogar öfters, bei mir in meiner kleinen Mini-Studentenwohnung habe ich SingStar-Abende veranstaltet, wo ich meine ganzen Kommilitonen eingeladen habe. Jeder hat was zu trinken mitgebracht und dann wurde einfach fucking gesingstert und dann war jemand, ich will diesen Song singen, schick mir 3 Euro und dann kaufe ich den schnell und dann kannst du diesen Song singen. Und es war the time of my fucking life und deswegen sind alle 3 Songs geile SingStar-Songs. Es geht rein mit Vanessa Carlton, 1000 Miles. Ist ein Banger.
Ist ein Banger.
Für fucking Karaoke.
Ist ein Banger.
Ist ein geiler Song zu singen.
Schwer, oder?
Nummer 2. Und da sind wir auch hier bei den Schnulzen und bei den traurigen Songs, bei den melancholischen Sachen. The Fray, How to Save a Life.
Oh, wow.
Der singt sich so gut. Da ist jeder mit dem Herzen dabei. Und ich wäre traurig, wenn ich daran denke. Und den letzten Song, da hat mich Mine tatsächlich dran erinnert, weil ich hatte erst Lebt dein Traum von Frank Schindel, das Digimon-Intro, weil das super gut passt. Nein, Mine hat mich an einen wahnsinnig guten Zingster-Song erinnert, nämlich von The Killers, Mr. Brightside.
Das ist auch
den
stark.
Singt Klassiker. Jeder mit.
Den sehr singt gut. Jeder mit. Das ist sehr auch Steffis gut. Liebster Karaoke-Song. Singt meine Frau jedes Mal, wenn wir Karaoke machen.
Ich hätte Platz 2 ausgetauscht bei Marvin mit Robbie Williams' Angels.
Hätte ich auch gedacht, dass der kommt.
Nee, der war nie dabei.
Schade.
Das habe ich nie aktiv angemacht.
Habt ihr einen Song, der runtergefallen ist von eurer Liste?
Ja.
Den ihr gerne gehabt hättet, aber der nicht passt?
Das The Simpsons Intro.
Geil. Okay.
Dann gehst du aus dem Raum. Passt schon.
Bei mir ist es von Idols War.
Auch schön. Gute Laune.
Das ist halt einfach, also die erste Hälfte des Songs ist einfach nur quasi so ein bisschen Text. Dann verschiedene Arten wie Menschen im Konflikt sind, ne? Das geht los mit watching, that's the sound of the blade going in oder so. Und dann geht's halt, wird nur geschrammelt und dann geht's weiter und das ist halt, so ein Rabaukensong. Aber dann dachte ich, Counting Worms ist irgendwie vielleicht ein bisschen geiler für Karaoke.
Kura hat auf jeden Fall eine andere Vorstellung von Karaoke als ich.
Ja, es muss auch mal so ein bisschen ruppiger zur Sache gehen.
Aber Kudos und Marvin, Anime-Openings, also so One Piece und Pokémon, das funktioniert auch richtig geil.
Voll. Ja. Hast du einen, der runtergefallen ist, Marvin?
Nee, ich hatte ja das Digimon-Intro, das habe ich ja reingeworfen. Gut.
Bei mir war es von den Beatsteaks und das geht jetzt auch ein bisschen in Richtung Liebeslied. Hey Du. Oh, hey Du ist ein Lied, das haben sie gecovert und zwar von einem Berliner Musical. Mhm. Und der Originalsong ist schon hart, aber das Cover ist, das haut so hart in die Fresse. Es ist so eine Liebesschnulz. Es ist einer meiner liebsten Liebeslieder, glaube ich.
Ich habe ja noch stehen gehabt, was dazu passt, ist halt so für uns Millennials halt sowas wie du trägst keine Liebe in dir oder Jein oder Ärzte. Mhm. So alles, was jeder kennt, einfach von damals. Man kann jeder mitsingen.
Nicht allein.
Ja. Stark, toll. Ja. Toll, Freunde, das machen wir jetzt öfter. Richtig. Super.
Irgendwann mal Karaoke.
Ja, gut. Jungs. Tolle Kategorie, Timo.
Liebe Zuhörende, wir wollten eigentlich eine kurze Folge aufnehmen. Sorry.
Ja, und wir haben auch schon eine Kategorie über Sachen, die wir reden wollen, schon hinten rausgeschmissen. Das ist die verbotene Kategorie. Die kommt in den Giftschrank.
Die kommt irgendwann später. Irgendwann
reden wir darüber.
Ja,
irgendwann.
Ja, lohnt sich auch bei dem Thema, dass das nochmal irgendwann später aufgegriffen wird. So vielleicht im Juni oder so.
November. Ja. Aber wir brauchen für die nächste Folge brauchen wir nochmal ein Spiel. Wir brauchen nochmal so eine reguläre Folge, nicht so eine Chaotenfolge, wo wir nicht wissen, wo vorne und hinten ist. Die eine, die so ein bisschen mehr Konzept hat mit einer Infobox. Das, wo die Leute wissen, das ist mein 2 Stunden später und nicht dieses, keine Ahnung, was als nächstes passiert, hin und her, was wir die letzten 2 Folgen hatten. Deswegen, lieber Chris, was ist das Spiel, das du nominierst für die Folge im Februar?
Ich habe erstmal ein bisschen rumgeguckt, weil ich so gut wie gar nichts gefunden habe, was mich interessiert. Und dann bin ich bei Steam auf die Liste gegangen und habe geschaut, jetzt da muss doch irgendwas kommen. Und dann bin ich tatsächlich auf ein Spiel gestoßen, auf das ich mich freue. Und zwar ist es Mio Memories in Orbit. Mhm. Ich habe das gespielt auf der Gamescom. Und zwar eigentlich eher, weil mich ein Kumpel drauf aufmerksam gemacht hat. Hier, schau dir das mal an, könnte dir gefallen. Und dann hat es mir sehr gefallen. Das war so Plattformy, Metroidvania. Aber das Geile war, die Geschichte bei der Gamescom war, dass der Typ gesagt hat, ich kann dich jetzt Tutorial lassen oder ich schmeiß dich in so eine Art Höllenschlund. Aber da musst du halt wirklich, da wirst du leiden. So. Da wirst du wahrscheinlich gehen und erzählen, das ist das
Schlimmste. Was wohl
ich will genau dahin, Bruder. Und das hat richtig Bock gemacht. Also ich kenne jetzt quasi von dem Spiel so gut wie nichts, was Story oder irgendwas angeht, aber ich weiß, dass es irgendwann fucking hart wird. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Also Mio, Memories in Orbit. Das ist mein Pick.
Gehe ich komplett mit. Ich schließe mich bei deinem Vote an. Deswegen halte ich im weiteren Verlauf die Fresse. Kuro, was hast du?
Ich habe mich für ein Spiel entschieden, das jetzt hoffentlich endlich rauskommt, das eigentlich schon längst hätte draußen sein sollen. Es ist Cairn. C-A-I-R-N. Es ist ein Kletterspiel von den Leuten, die vorher Fury gemacht haben. Mhm. Da schaue ich vor allen Dingen in die Richtung von Chris und da schaue ich aber auch vor allen Dingen in die Richtung von Timur wegen des Soundtracks. Cairn ist ein sehr cooles oder sieht zumindest sehr cool aus. Kletterspiel mit ein bisschen Survival-Elemente. Man muss halt irgendwie Berg erklimmen. Das Ding ist, du kletterst, indem du halt alle deine Extremitäten, also deine beiden Arme und Beine, einzeln bewegst. Dann kletterst du halt hoch und hast Ausdauer und musst so ein bisschen gucken und musst auch mit deinen Ressourcen haushalten. Du kannst halt so irgendwie in so einem Zelt campen. Es sieht fantastisch aus. finde ich spielmechanisch interessant und ich glaube, das könnte richtig cool werden. Ist mal was anderes.
Mhm. Sieht wirklich cool aus.
Da schließe ich mich an, nämlich ich habe wieder meinen Steam Deck lieben gelernt, weil ich habe jetzt so ganz, ganz, ganz viele Cozy Games mit draufgepackt, von bis. Und ich habe auch ganz viele Videos geguckt mit, was sind die besten Cozy Games, die rausgekommen sind, etc., etc., etc. Und da gibt es richtig geilen Wohlfühl-Wholesome-Content. Guckt euch das gerne an, liebe Freunde. Auf jeden Fall war eine nette Dame dabei und sie meinte so, ey, wenn wir an Cozy Games denken, denken wir natürlich immer an Farming Sims und wir können es langsam nicht mehr sehen. Ich war so, ey, I feel you, Stardew Valley konnte ich auch, irgendwie nicht so ganz. Und dann meinte sie, ich habe ein Spiel für euch, das sieht zwar aus wie eine Farming Sim, aber ihr leitet zwar eine Farm, ja, habt aber Roboter, die für euch das Ganze harvesten. Das heißt, ihr müsst die Roboter programmieren mit so Art Karten etc. Das Spiel heißt Ritual of Raven, kam jetzt im August letztens erst raus. Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe schon gekauft, ja. Und bei diesen, also der Look ist unfassbar schön. Es ist Cozy Game, dein Vater. Und das Spielprinzip ist, Chris, hallo, komm mal her. Komm mal zu meiner Seite. Du musst Roboter programmieren, die müssen für dich harvesten. Natürlich, so musst du dir einstellen, dass du natürlich das Maximum da rausholst. Deswegen, falls das Spiel gewinnen sollte, fände ich so interessant, wie die Folge dann abläuft, wenn Marvin und ich sagen so, ja, da gab es hier diese Katze, die konnte man streicheln. Und Kuro sagt so, ja, im Dorf war auch ein Schmied, der war auch gesagt. Und Chris sagt, aufgepasst, Leute, wenn ihr links oben dieses Feld anlegt und die Roboter auf maximal 20% einstellt und man ist so, Chris, wie viele Excel-Tabellen hast du? 14. So, schöne Folge. Von daher,
warte mal, Ritual of Raven, Steam. Habe ich gerade kurz geschlafen oder hast du wirklich gesagt, dass du Stardew Valley nicht magst?
Es klickt nicht. I don't know why. Es klickt
Digga,
nicht.
Digga, das spielen wir mal im Multiplayer. Das wird meine neue Aufgabe nach Beat'em'ups, dass du deine Liebe zu Stardew Valley findest. Also das geht ja mal gar nicht klar.
Timur, dann gehen wir in die Mine. Dann suchen wir für dich eine Romanze. Dann machst du Kinder.
Nee, und dann, ich find das so geil. Ich hab erst kürzlich einer Freundin Stardew Valley empfohlen. Und als ich sie das nächste Mal darauf angesprochen habe und wir darüber geredet haben, war sie, ja, ich habe 100 Stunden gespielt.
Nochmal Shoutout an den Arcade Highscore Podcast, mein Baby von damals. Da hat die liebe Madeline Junot über Stardew Valley geschwärmt, wie viele Stunden sie da drin hat. Sie hat auf dem Handy, auf der Switch und auf dem PC hat sie Spielstände und die sind alle natürlich nicht cross-safe.
Liebe.
Und sie hat so geil davon erzählt, nochmal installiert und ich war so, I'm sorry. Ist nicht mehr. Nee, ist wie Skyrim.
Das akzeptiere ich nicht. Ich akzeptiere das nicht.
Ich auch nicht.
Aber wir spielen das zu viert.
Da gehen wir nochmal ran. Wir müssen hier einfach sagen, es wird passieren, es ist nur noch nicht passiert, dass Timo dieses Spiel liebt. Aber es wird definitiv passieren.
Mhm. Auf jeden Fall. Wenn ihr entscheiden wollt, welches dieser drei Spiele gewinnen soll, dann könnt ihr am 18. Januar, das ist der Sonntag, nachdem diese Folge released wurde, quasi dafür voten auf den bekannten Social Media Plattformen.
Ich finde, Marvins Pick sollte Stardew Valley sein.
Stardew Valley 2. Das haben ja drei von uns schon dreistellig lange gespielt.
Ja, es zählt nicht.
Ach so,
also ich habe dieses neue Update, ich weiß nicht, bei welcher Version wir sind. 1.7 habe ich noch nicht gespielt.
Das neue habe ich noch nicht gespielt.
Stardew Valley. welches der vier Spiele gewinnen soll, das entscheidet ihr in dem Voting, das am, wie gesagt, 18. Januar online kommt. Die nächste Folge erscheint dann regulär am 12.
Mit Intro.
Februar. Mit Intro von jemand anderem, einer Infobox und dem ganz normalen Ablauf, wie ihr es bei uns gewohnt seid. Kommentiert gerne ein paar Fragen bei Spotify, wenn ihr Bock habt.
Schreibt eure Karaoke-Songs rein.
In der nächsten Folge beantworten. Was sagst du, Timo?
Die Leute sollen ihre Karaoke-Songs in unsere Comments reinschreiben.
Ja, unbedingt.
Auch das dürft
ihr
gerne
reinschreiben.
Schreibt alles rein. Schreibt was ihr wollt.
Aber seid nett, bitte seid
wir
nett.
Wir lesen es alles.
Be kind.
2026. Und wenn es Fragen sind, antworten wir sogar in einer Folge darauf. Es war mir eine Freude, mit euch gemeinsam ins Jahr zu starten, in das nächste 2 Stunden später Jahr. Ich bin sehr gespannt, was uns dieses Jahr für Spiele erwarten wird.
Machen wir, so wie bei Silksong, wenn GTA 6 rauskommt, die GTA 6 Folge?
Ja.
Ja.
Ich glaube, wir müssen.
Okay, cool.
Ja.
Kommt's raus? Okay, ganz kurz, kommt's raus? Ja oder nein? Dieses Jahr?
Ich würde nicht drauf.
Ich habe ja schon wieder davon gelesen, dass es
eigentlich müsste es, aber ich glaube, Rockstar Games kann auch einfach auf alles scheißen.
Ich glaube auch.
Die haben auch noch nicht genug Awards für Most Anticipated Game gewonnen. Von daher vielleicht auch nicht. Gucken wir mal.
Ich bin auch gespannt.
Liebe Freunde, das war eine ganz wundervolle Episode. Empfehlt unseren Podcast liebend gerne weiter und ich bedanke mich bei euch. lieben Boys, die ihr mit mir aufgenommen habt. Danke. Ich bedanke mich bei euch, lieben Zuhörern, und fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal. Ich sage Shrimps in die
Shrimps Fan.
Shrimps in die Fan.
Bye.
Das war der 2-Stunden-Später-Podcast. Falls euch der Podcast mit Kuro, Chris, Marvin und Timo gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Sagt es auch gern euren Freunden oder teilt es gern auf euren Social-Media-Kanälen. Denn nur so kann dieses Herzensprojekt wachsen. In den Shownotes findet ihr alle Links zu den Socials des Podcasts als auch zu den Jungs selbst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
A Shrimp in the Fan Production.